Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist. Und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel. Wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest. Denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir The Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute bei mir zu Gast ist Tiny House Experte Max Green. Max lebt mit seiner Frau und seinem Kind bereits seit 2 Jahren in einem Tiny House auf 28 Quadratmetern. Wow, das muss man sich echt mal vorstellen. Ich habe damals in meiner ersten Wohnung auf 30 Quadratmetern alleine gelebt und Max macht das Ganze mit Frau und Kind auf 28 Quadratmetern. Und natürlich auch freiwillig und sogar als Vorbild, denn Max möchte diesen Lifestyle nach außen tragen und hat deswegen auch einen YouTube-Channel, wo er seinen Lifestyle dokumentiert und natürlich auch Tipps gibt. Und genau um dieses Thema soll es heute auch gehen. Wir sprechen über das komplette Tiny House-Konzept. Was heißt es überhaupt, in einem Tiny House zu wohnen? Ab wann ist ein Haus wirklich auch tiny? Und was gehört alles dazu? Auf was muss man sich vorbereiten, wenn man so einen Lifestyle leben will? Ich fand es extrem interessant. Ein brutaler Perspektivenwechsel für mich, denn ich bin ein Typ, wenn ich auf sehr engem Raum lebe, dann habe ich in der Regel immer das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und für Max schien das oder scheint das überhaupt kein Problem zu sein. Er redet wirklich auch davon, wie das ihn sogar mit seiner Frau noch näher zusammenbringt, wie dadurch auch Kommunikation gefördert wird. Und das war für mich einfach ein super geiler Talk. Deswegen sehr, sehr, sehr spannende Folge. Wir reden natürlich auch über andere Themen, wie zum Beispiel Selbstversorgung, Zero Waste, Minimalismus. Deswegen viel Spaß mit dieser Episode und bleib bis zum Schluss dran, weil dann kriegst du nochmal die Top Learnings zusammengefasst. Und jetzt viel Spaß mit Max Green. Creating concrete visions of a macrocosmic prism with a brilliant optimism. Wie ist es mit den Temperaturen jetzt gerade so?
Oh, heute geht's. Also wir haben jetzt gerade 25 Grad hier im Tiny House. Okay. Die letzte Tage war aber heftig. Da hatten wir oben irgendwie 33 im Schlafloft und mussten den Ventilator auf Hochstufe stellen. Aber es geht trotzdem. Also man kommt hier nicht um und wir leben ja schon fast 2 Jahre hier. Von daher alles cool. Aber es ist so die Hauptfrage, die die meisten stellen.
Weil nachhaltiges Leben und Klimaanlage, das kombiniert sich ja nicht so gerne, würde ich jetzt mal schätzen.
Die meisten Tiny House-Besitzer haben tatsächlich eine Klimaanlage am Start, wo ich mir so denke, okay, also man muss sich ja nicht zwingen, jetzt ultimativ zu schwitzen. Aber es gibt auch andere Lösungen, die halt ein bisschen cooler sind und umweltfreundlicher. Und außerdem gibt es ja auch den Garten oder den See um die Ecke. Also von daher kann man auch ein bisschen ausschweifen.
Ja, das wäre doch jetzt gerade eine geile Einstiegsfrage. Ich stelle es mir jetzt halt so vor, ich bin auch ein Typ, der, wenn er schwitzt und heiß hat, sich nicht mehr so geil konzentrieren kann. Deswegen, ich würde mir jetzt wahrscheinlich mit einem Tiny House auch überlegen, eine Klimaanlage anzuschaffen. Was wären denn jetzt die umweltfreundlicheren Alternativen?
Es einfach so auszuhalten, wie es ist und zu genießen. Und wenn du daraus keinen Genuss mehr machen kannst, dann halt einen Ventilator einschalten. Der ist super umweltfreundlich. Der wird betrieben über die Solaranlage auf unserem Dach und damit lässt sich echt gut aushalten.
Und irgendwie eine Solaranlage zu erschaffen, die eine AC, das würde nicht gehen. Das ist zu viel, oder?
Wenn man technisch versiert ist, man kann viel ausprobieren. Wir haben eine ganz klassische 3-Panel-Solaranlage mit 2 Hochleistungsakkus im Technikraum hier hinter mir, hinterm Bad. Und mit der betreiben wir tatsächlich alles, was hier so rumsteht, wobei wir keine Massen an technischen Geräten hier haben. Also wir haben keine Spülmaschine, wir haben nur einen Toaster und einen Wasserkocher, der zum Beispiel tatsächlich dann auf den Festanschluss umspringt, weil ja die Wattanzahl zu hoch ist und die Solaranlage einfach zu schwach dafür. Aber ansonsten betreiben wir hier alles. Also der Rechner, auch das, was ich ganzen Tag hier so schneide, meine Videos, die ganze Technik, das Laden der Laptops und so weiter. Und damit ist man schon echt cool autark, so zwischen April und September, wo du einfach ein geiles Gefühl hast, dass du aus der Sonne dann wirklich Energie speist.
Das ist schon ein geiles Gefühl, ja. auch dieses Bewusstsein, so hey, ich habe fast keinen CO2-Ausstoß, oder? Das ist einfach so ein gutes Gefühl.
So ist es. Vor allem, wenn wir so ein bisschen auch auf den Wasserverbrauch gehen, das ist extrem, das können sich viele auch gar nicht vorstellen. Also ich meine, der normale Kopfverbrauch in Deutschland liegt so bei 120 Liter. Wir verbrauchen zusammen als Familie, wir sind zu dritt, manchmal auch zu viert, wir brauchen pro Tag so knapp 30 Liter Wasser. Und wir duschen trotzdem, wir waschen trotzdem ab. Das kann man sich aber nicht vorstellen, weil man muss teilweise auch nicht jeden Tag duschen. Wir haben keine Klospülung, wir haben Trenntoilette, wo wir immer ein bisschen Wasser beim Kleingeschäft nachspülen, aber es ist alles extrem human. Und da bekommt man mal so ein Gefühl dafür, wie verschwenderisch wir Deutschen eigentlich mit dem Wasser umgehen. Ja, hier um die Ecke ist ein kleiner Tümpel, da ist kaum noch Wasser drin, weil das Grundwasser so niedrig ist, wegen der Hitze und wegen dem hohen Verbrauch von uns Deutschen. Ich glaube, Bewusstsein schaffen und einfach mit kleinen Schritten ein bisschen weniger Wasser verbrauchen, kann schon viel verändern.
Genau, und darum sind wir jetzt auch hier zusammengekommen, weil ich natürlich mit meinem Podcast immer wieder für Bewusstsein sorgen möchte. Ich möchte auch Bewusstsein schaffen und deine Person hat mich einfach extrem fasziniert, weil du etwas vorlebst, was viele sich nie vorstellen könnten. Auch ich bis vor kurzem hätte mir das nicht vorstellen können, sowas zu machen. Ich war jetzt 2 Jahre lang am Burning Man, habe dort gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man sich darauf einlässt. Deswegen, ich habe jetzt auch meine ersten Erfahrungen gemacht, ein bisschen Blut geleckt. Ich würde jetzt einfach auch direkt mal kurz für den Kontext anfangen. Du bist jetzt hier, du hast jetzt gesagt, du hast eine Familie, du lebst in einem Tiny House. Das ist jetzt schon ein ziemlich krasses Bild, aber wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, so ein paar Jahre, wo hat das alles angefangen? Also wie kam es dazu, dass du mit deiner Familie in ein Tiny House gezogen bist? Hast du es damals alleine gemacht, den Schritt, oder war das von Anfang an schon mit der ganzen Family?
Nein, also es war tatsächlich zu zweit, also meine Partner und ich, wir haben vor genau 2 Jahren noch in einer Altbauwohnung gewohnt in Berlin, 81 Quadratmeter, 2 Zimmer, immer fleißig 1400 Euro Miete gezahlt jeden Monat. Wir wussten damals schon, dass es nichts auf Dauer ist und dann kam irgendwie so ein Zufall ins Spiel. Einmal hatte eine Freundin von uns ein kleines Tiny House, war so ein Projekt Tiny House, wo sie immer gearbeitet hat, nicht zum dauerhaften Wohnen. Wir fanden aber das Thema total interessant und parallel kam dann noch eine Erkenntnis zustande. Wir haben nämlich überlegt, welchen Platz in der Wohnung brauchen wir aktiv? Welchen nutzen wir wirklich für uns? Und wir hatten, musst du dir vorstellen, so ein riesengroßes Dachfenster in der Wohnung, wo wir die Sterne abends gesehen haben, süd ausgerichteter Balkon, ein großer Kamin und haben eigentlich ganz häufig im Wohnzimmer geschlafen und das Schlafzimmer mutierte dann so ein bisschen zu einer Abstellkammer und Rumpelkammer. Also dann kam wirklich eins zum anderen. Einmal das Thema Tiny House und einmal das Thema oder die Erkenntnis, dass wir zum Leben gar nicht so viel Platz brauchen. Und vor allem diese 1400 Euro jeden Monat, das ging uns nicht primär ums Geld, eher um das Gefühl, weniger haben zu wollen, wo wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben. Und meine Partnerin ist so gepolt wie ich. Wir sind beide gleich verrückt, machen einfach Dinge, die sich vom Bauchgefühl her richtig geil anfühlen und gehen dann den Weg, egal was andere Menschen sagen. Und dann haben wir uns entschlossen, eine Nacht mal in diesem Tiny House zu verbringen von der Freundin. Schlafsack mitgenommen, eine Flasche guten Weißwein, Nacht drin verbracht, eine gute Zeit gehabt und am nächsten Morgen haben wir uns angeschaut und gesagt, hey, lass uns ein Tiny House bauen. Und so kam diese ganze Story zustande.
Krass. Und das heißt, nach einer Nacht, war das wirklich schon so safe oder ist es jetzt einfach so im Storytelling so, ja, ich wusste nach einer Nacht das schon, weil meistens ist ja das so wie bei einem Ferienort. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich so an einem neuen Ort ankomme, ich bin ja auch nonstop unterwegs, jetzt zum Beispiel in Portugal in der Wohnung, ich so, wow, shit, hey, ich würde am liebsten hier wohnen für ein paar Monate und dann aber nach 2-3 Wochen merke ich dann auch wieder, okay, weißt du, ich meine, also wie sicher wart ihr euch so von der Skala von 1 bis 10?
Dadurch, dass wir uns über alles lieben und die Zeit mega gerne zusammen verbringen. Also wir sind 24/7 fast zusammen, was sich viele auch gar nicht vorstellen können. Aber wir lieben es einfach, auch unterwegs zu sein und immer beisammen zu sein, auch als Familie. Wobei damals halt, wie gesagt, noch zu zweit. Und wir haben uns halt angeschaut und gesagt, lass uns ein Tiny House bauen. Und da war die volle Überzeugung dahinter. Also wir wussten, es ist eine total verrückte Idee und da werden uns wahrscheinlich andere Menschen drüber auslachen. Ging aber echt an uns vorbei. Also wir haben einfach gesagt, hey, straight on, wir probieren es aus. Und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch einen anderen Weg einschlagen. Wir haben dann wirklich eine Checkliste kurz danach erstellt, was brauchen wir, haben uns mit dem Thema beschäftigt, waren uns aber wirklich von Anfang an nach dieser Nacht schon einig, dass wir ein Tiny House bauen. Natürlich, es musste größer sein, eine andere Ausstattung, eine andere Technik. Zum dauerhaften Bewohnen musste es einfach auch herhalten. Wobei wir damals noch nicht wussten, dass ein Kind unterwegs ist. Das war auch ganz interessant, denn 2 Monate später haben wir erfahren, dass Noreen schwanger ist.
Oh.
Und wir haben unsere Pläne nicht geändert. Wir haben gesagt, wir ziehen es trotzdem durch. Und spätestens da wären wahrscheinlich einige dann wirklich von dem Ross runtergesprungen und hätten gesagt, okay, lass uns das Thema auf Halde legen und in 2-3 Jahren nochmal anpacken oder vielleicht auch nie, weil das Kind halt da ist. Und dann wuchsen wir halt in dieses Projekt Tiny House rein, dann irgendwann zu dritt. Also unsere Tochter kam auf die Welt, als wir schon 2 Monate hier drin gelebt haben.
Habt ihr die Geburt im Tiny House gehabt? Weil es gibt ja diese Heimgeburten jetzt, das ist ja der Trend gerade, würde mich jetzt interessieren.
Nee, das haben wir nicht gemacht. Also wir waren ganz klassisch in der Klinik. Also da sind wir eher dann konventionell unterwegs gewesen. Die Geburt dauerte 22 Stunden, war nicht angenehm für sie, für mich auch nicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe auch ein Kind bekommen. Es war eine absolut krasse Erfahrung. Unglaublich. Hast du Kinder?
Ja, das ist lustig, dass du fragst, weil ich habe vor einer Woche mit meiner Freundin zu ihrem 29. Geburtstag, haben wir uns einen ganzen Tag genommen, um über das Thema Kinder zu philosophieren und zu nachzudenken für uns. Und wir sind dann immer wieder in so diese tiefen Themen rein. Und boah, also darüber könnten wir eine ganze Folge machen. Aber ich hatte so zwei krasse Erkenntnisse. Eine davon war wirklich so, dass wenn du dich entscheidest, ein Kind zu machen, dann machst du etwas, also das Kind hat dich nicht darum gebeten, so auf die Welt zu kommen. Das heißt, es ist deine Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung geht auch so dieser Gedanke, dass wenn du geboren wirst, hast du auch schon ein Todesdatum. Und ich habe dann so für mich so überlegt, so shit, hey, wenn ich jetzt ein Menschenleben, das ist ja was richtig Krasses so, ein ganzes Menschenleben, weißt du, ein neues Leben. Und das war so die erste Erkenntnis. Und die zweite war dann aber so, boah, wenn ich es machen würde, dann wäre ich ready dafür und ich würde alles dafür geben. So, also ich weiß jetzt, dass ich es machen könnte, weil ich war lange auch nicht sicher, ob ich diese Selbstlosigkeit aufbringen könnte. Und das ist es ja, glaube ich, was, also das würde mich jetzt interessieren. Gab es so einen krassen Mindset-Shift, weil das ist ja so, du kannst es nicht wissen, bis du es erfahren hast. Also geht jetzt komplett off-topic, aber es nimmt mich gerade runter.
Ja, also als unsere Tochter auf die Welt kam, war es natürlich so, du hast dir die Zeit dafür genommen. Also dadurch, dass ich ja schon eine Tochter habe, die ist jetzt 3,5 Jahre fast alt, wusste ich ungefähr, wie es ist mit einem Kind. Und meine erste Tochter, die kommt immer alle 2 Wochen zu Besuch. Also die Erfahrungen waren schon so ein bisschen da und man wusste natürlich, wie es ist mit dem Kind. Nichtsdestotrotz ist es dann im Tiny House auch nochmal ein bisschen anders. Wobei wir hier trotzdem, auch wenn wir auf kleinerem Raum leben, uns Zeit für die Familie nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss sich schon so ein bisschen, ich sag mal, zurücknehmen, wobei die Mutter natürlich sehr viel abdeckt. Also das Stillen, Noreen stillt heute noch. Da belächeln uns auch viele. Warum steht die denn so lange und so weiter? Wir haben einfach bewusst uns dafür entschieden, ein Kind zu bekommen, weil wir es wollten. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt eins machen, sondern es ist einfach entstanden und wir haben uns auch dafür entschlossen, es zu behalten, dass es einfach auf die Welt kommt. Und das Schöne ist einfach, wenn du dich voll drauf einlässt, also nicht irgendwann versuchst, einen gewissen Abstand zum Kind zu bekommen, indem du zum Beispiel ein Handy vors Gesicht packst, nur damit du in Ruhe essen kannst. Also wenn du dir einfach Zeit nimmst und dich auch wirklich mal loslässt von allen anderen Verpflichtungen. Es ist natürlich unglaublich schwierig, wenn man so ein Business-Typ ist und auch gerne Videos aufnimmt und kreativ ist und Kooperationen schließt und so weiter. Es macht unglaublich viel Spaß. Und da gibt mir meine Partnerin extrem viel Zeit für. Obwohl wir halt auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, aber sie verbringt dann noch mehr Zeit mit der Kleinen, damit sie mir gleichzeitig Zeit gibt für die ganzen Parallelgeschichten und Projekte, die ich so auf dem Tisch habe. Und es ist sehr schön, aber nichtsdestotrotz haben wir dann so das Wochenende für uns, wo wir einfach gemeinsam Zeit als Familie verbringen, was sehr wertvoll ist. Und ich habe am Anfang das auch ein bisschen nachlässig gesehen, habe auch viele Sachen ins Wochenende genommen. Heute mache ich das gar nicht mehr. Freitag ist dann Deadline. Und was am Wochenende reinkommt, da antworte ich dann eher Montag drauf. Das ist ganz, ganz wichtig, sich darauf einzulassen. Denn wenn du dir die Zeit fürs Kind nicht nimmst, das Kind merkt es, dass du busy bist, dass du dir keine Zeit fürs Kind nimmst und das strahlt das Kind dann auch aus. Es sieht unglaublich viel, was du machst, wie du reagierst in gewissen Momenten und du kopierst praktisch ja dein Handeln auf das Kind. Und cool ist, wenn du ein cooles Vorbild bist, wenn du entspannt bist und dir auch bewusst Zeit nimmst für die Familie und das merkt die Familie und sie gibt dir das unglaublich warm dann einfach zurück. Das fühlt sich im Herzen gut an und deshalb auch mal so ein bisschen sich zurücknehmen und Zeit für die Familie nehmen. Obwohl der Mix trotzdem möglich ist, das ist ganz wichtig.
Ja, das hast du schön gesagt. Das, so wie du es jetzt beschreibst, das ist, glaube ich, auch so das optimale Verhältnis. Diese Vorstellung, dass die Mutter ihre mütterliche Energie ausleben kann, dass du als Mann trotzdem weiterhin deinem Purpose folgen kannst, deiner Bestimmung wirklich auch treu bleibst und trotzdem aber auch die Familie als Teil deiner Bestimmung siehst. Und das ist ja das, was, glaube ich, auch so wichtig ist in diesem komplexen Familiensystem zwischen Mann und Frau. Ich habe mal gehört, es gibt Beziehungen, da ist das Kind der Grund, wieso die Beziehung in die Brüche geht. Also es gibt Paare, die funktionieren ohne Kind perfekt und in dem Moment, wo das Kind ins System kommt, bricht die Beziehung auseinander und scheinbar weißt du das nie zu 100%, bis es soweit ist. Also das habe ich mal so gehört und habe mich unterbewusst auch nochmal so ein bisschen abgeschreckt, so oh shit, was ist, wenn das Kind meine Freundin und mich auseinanderbringen würde? Aber deswegen, es wäre halt auch, wenn man es mal am Ende des Tages durchrechnet, alles ist ja immer gut, wie es ist. Deswegen finde ich, wie ihr es gehabt habt, natürlich auch interessant im Sinne von, hey, wenn ein Kind kommt, dann kommt es ins Leben, dann lassen wir uns darauf ein, aber wir erzwingen nichts, oder? So auf Teufel komm raus.
So ist es. Und bevor man wirklich so ein bisschen auch diese Angst hat, was zu verlieren, wenn dann das Kind auf die Welt kommt, das absolute Geheimnis ist so ein bisschen auch, sich Zeit als Paar zu nehmen. Es muss nicht viel Zeit sein. Manchmal reicht es einfach, eine Stunde aufs Rad zu gehen, wenn die Kleine irgendwie bei der Tagesmutter ist. Als Paar einfach funktionieren, als Paar unterwegs sein, sich als Paar auch lieben. Und das ist unglaublich wichtig, weil die meisten, gerade die Mütter, die haben natürlich ein starkes Bedürfnis danach, immer fürs Kind da zu sein, aufmerksam zu sein, das Kind zu stillen. Und dann ist es ganz wichtig, trotzdem als Mutter auch zu sagen, auch als Partnerin, ich bin auch für den Partner da. Also es gibt trotzdem auch immer noch zwei Personen, wo die Mutter auch noch für da sein sollte. Und deshalb gehen die meisten Beziehungen zu Brüche, vor allem auch, weil man sich keine Zeit mehr nimmt, miteinander zu reden. Dieses Reden, Kommunizieren, einfach sich auszutauschen, anzuschauen, zu spüren, hey, wie geht's dem anderen? Das ist so unglaublich wichtig. Und das tun wir hier im Tiny House auch. Wir bringen meistens die Kleine so gegen 19 und 20 Uhr ins Bett. Und viele glauben ja gar nicht, dass wir Privatsphäre im Tiny House haben. Aber es ist wirklich so, es geht halt in den Loftbereich. Dann schließen wir die Tür zu, ist so ein kleines Schutzgitter. Und dann schläft die Kleine oben und wir haben hier unsere Privatsphäre unten. Quatschen, streamen coole Filme, erzählen einfach uns Dinge, Projekte, tauschen uns aus, wie der Tag einfach war. Und dieses Miteinanderreden schafft so viel Vertrauen auch, dass du auch mit Kind stark genug bist in der Beziehung, dass es erst recht funktioniert. Ja, es gibt natürlich viele Gründe, warum eine Beziehung auseinandergeht. Da könnten wir auch 10 Stunden uns wahrscheinlich drüber unterhalten. Aber man muss sich einfach voll drauf einlassen, Spaß haben, so anstrengend der Alltag manchmal auch ist, aber einfach immer am Ball bleiben, immer ein positives Gefühl haben, nach vorne gehen und gemeinsam auch dieses gemeinsame Denken auch haben. Nicht nur an seine Sachen denken, nicht egoistisch sein. Das ist wichtig.
Ja, vielleicht forciert dieses Tiny House, weil man ja diesen engen Raum hat, sogar noch gewisse Sachen eben, wie du gesagt hast. Man ist ja so auf engem Raum und hat entsprechend auch nicht so diese Möglichkeit, sich einfach so zu distanzieren. Und deswegen durch diese Konfrontation lernt man wahrscheinlich viel schneller dann auch diese Lektionen. Ja, ist interessant. Du hast jetzt gerade dein Tiny House kurz mir so gezeigt mit deiner Loft-Abteilung da oben. Wie viel Quadratmeter habt ihr? Und also was ich noch nicht ganz verstehe, ist Tiny House so ein patentierter Name oder gibt es wirklich so alle verschiedene Arten? Gibt es so Luxus-Tiny Houses? Vielleicht erzählst du mir mal so ein bisschen was über die ganzen Tiny House-Arten, die es so gibt.
Ja, also Tiny House ist kein geschützter Begriff. Wir haben jetzt hier insgesamt 28 Quadratmeter Wohnfläche. Die teilen sich auf in 4 Bereiche, Badezimmer, Wohnzimmer. Das sind so ungefähr fast 20 Quadratmeter. Schlafloft hat 5 Quadratmeter und mein Arbeitsbereich, das ist der, ich zeige Ihnen mal kurz, oben knapp 3 Quadratmeter. Und wir haben tatsächlich alles, was wir hier so brauchen. Bei Tiny-Häusern ist es natürlich so, was ist noch tiny und was ist dann irgendwann nicht mehr tiny? Denn es gibt auch Häuser, die sind tatsächlich 50, 60 Quadratmeter groß, ist dann nicht mehr speziell tiny. Also es ist praktisch, wenn du 2 Tiny-Häuser zusammenlegst. Ich würde mich nicht so sehr auf diesen Begriff ausruhen, denn viele argumentieren damit, machen damit Marketing. Tiny ist in, tiny ist Trend. Aber am Ende kannst du Tiny einfach so ein bisschen beiseite packen und einfach sagen, es ist ein kleines Haus. Das kann aber auch eine kleine Wohnung sein, eine Einzimmerwohnung ist auch Tiny. Ja, die Menschen versuchen natürlich sehr stark auf diesen Tiny-Begriff aufzusteigen, obwohl vieles auch links und rechts zu finden ist, was auch Tiny ist. Es muss halt praktisch kein Tiny-Haus sein. Es gibt natürlich auch viele Ausführungen. Unser Tiny-Haus hat jetzt, nur damit du mal auch eine Summe gehört hast, knapp 75.000 Euro gekostet. Ist für dauerhaftes Wohnen aufgelegt, hat auch Vollausstattung, eine vollausgestattete Küche, Badewanne, vorinstallierter Kamin und so weiter. Also alles, was du brauchst, um dauerhaft zu leben. Aber es gibt natürlich auch Ansprüche der Menschen, die sind ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel einen Herrn mal gecoacht, der hat sich tatsächlich ein Tiny House bauen lassen, was knapp 180.000 Euro kostet.
Wow.
Wo ich mir so denke, da kriege ich ein ganzes Haus. Ja, und das ist dann vielleicht auch nicht mehr tiny. Aber in dem Bereich wird sehr viel Geld verdient. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen und aufmerksam sein, dass man nicht abgezockt wird. Denn ich habe auch schon viele Dinge erlebt, wo Leute einfach zu viel Geld ausgegeben haben für Tiny-Häuser. Also man kann da auch ganz lange drüber philosophieren, was richtig, was falsch ist. Deshalb ist es einfach, glaube ich, wichtig, sich ein bisschen von diesem Begriff Tiny zu distanzieren und einfach zu sagen, was brauche ich zum Leben? Und das ist entweder eine kleine Wohnfläche, eine große, ob jetzt in Form eines Tiny-Hauses, eines Containers, ein Wohnwagen oder eine Einzimmerwohnung.
Mhm. Ich sehe natürlich, Tiny-Häuser sind in der Regel immer so ein bisschen in der Natur oder wenigstens im Grünen, so außerhalb. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel in meiner ersten Wohnung, das war, glaube ich, ein Studio, hat man das damals genannt, da hatte ich, glaube ich, auch 30 Quadratmeter. Warum nennt man das nicht ein Tiny-Haus? Also was macht ein Tiny-Haus zu einem Tiny-Haus? Vielleicht so von der Begrifflichkeit her.
Ein Tiny-Haus macht ein Tiny-Haus zu einem Tiny-Haus, wenn du Räder drunter hast. Ein Tiny-Haus on Wheels. Das ist so das klassische Bild, was man so im Gedanken hat. Wir haben Räder drunter, wobei wir auch nicht mehr mit Rädern bauen würden, denn du kannst auch so ein Tiny House ohne Räder bauen, auf einen Tieflader packen, breiter bauen, schwerer bauen, denn wir mussten halt stark darauf achten, dass es nicht schwerer als 3,5 Tonnen wiegt, damit es sich halt auf Rädern auch transportieren lässt. Wir haben auch extra einen Führerschein gemacht, haben das Ding durch ganz Deutschland bewegt, von der Tiny House Baustelle bis hierher nach Ostbrandenburg.
Geil.
Und ja, war ein Riesen-Act und er schwitzt natürlich 3 T-Shirts durch bei der Fahrt. Immer mit der Hoffnung, dass du auch sicher ankommst, dass nichts kaputt geht. Und es war schon eine Riesenaktion.
Ja, es ist ein ganzes Haus, wenn da ein Unfall gebaut wird.
Ja, dann hast du den Kredit an der Backe, zahlst weiter ab und lebst dann weiter in einer alten Wohnung.
Ja, aber da gibt es ja sicher eine Versicherung, eine Transportversicherung, die man abschließt.
Natürlich, die haben wir auch abgeschlossen. Also wenn ein LKW reinfährt, wenn das Ding umkippt oder die Brücke zu niedrig ist, wobei die meisten Autobahnbrücken sind halt logischerweise auf 4,20. Die sind ja auf 4 Meter Höhe gebaut. Da bist du recht sicher unterwegs, wenn du auch nicht zu schnell fährst, entspannt unterwegs bist. Eher so zum Abend hin, wo die Straßen leerer werden. Wir haben halt insgesamt 4 Tage gebraucht für den ganzen Transport. Weil du halt nicht mit 120 Sachen unterwegs bist, sondern mit 60 bis 80 km/h.
Krass, krass. Das heißt, Kann man sagen, man fängt bei 50.000 an für die Minimumausstattung oder geht es noch günstiger? Was ist so das Günstigste, was du bisher gehört hast oder gesehen hast?
Ja, wenn man es realistisch sieht, dann schon 40.000, 50.000. Das ist schon eine realistische Summe, die man ausgibt für ein Tiny House, wo du auch dauerhaft drin leben möchtest. Ich habe natürlich auch viele Leute, die sagen, also vielleicht sind auch Studenten dabei, ja, für 10.000, 20.000 Euro würde ich mir auch super geiles Luxus-Tiny House bauen. Sehe ich dann wenig realistisch, weil du brauchst auch eine gewisse Technik. Allein unsere Gastherme hat knapp 10.000 Euro gekostet, der Kamin 2.000. Also da kommen halt Summen zustande und du schaffst es gar nicht für 10.000, 20.000 Tiny House zu bauen, außer es ist so Spanplattenoptik. Ob es dir gefällt, ist wie eine andere Sache.
Und den Kamin brauchst du für den Winter, fürs Heizen, ha?
Genau. Genau, also ein Kamin, in dem Falle haben wir natürlich geplant, einen Kamin einzubauen. Wir haben den aber nicht eingebaut, weil wir jetzt aktuell auch in der Planung sind für ein zweites Haus. Und wir sind auch tatsächlich in der Planung, ein Grundstück zu kaufen und uns dort einfach zu entfalten, weil wir stehen hier gerade auf einem Pachtgrundstück. Das kostet 200 Euro im Monat. Ist natürlich cool, erstmal um in das Thema reinzukommen, um sich einfach neu kennenzulernen als Paar, auch in einem Tiny House und zu gucken, wie sich das alles so entwickelt. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man sich nicht zu stürzt und gleich einen dicken Kredit aufnimmt. Wir haben aber schon gesagt, für 1-2 Jahre wollen wir uns ein Pachtgrundstück suchen und danach führt es uns irgendwo anders hin und das tut es dann auch. Also wir haben auch ein Grundstück gefunden, sind gerade so ein bisschen in der Planung und wir wollen einfach unseren eigenen Grund haben. Unser eigenes Grundstück, wo wir tun und lassen können, was wir wollen und das Thema Autarkie weiter ausbauen. Das kannst du auf ein Pachtgrundstück nur bis zum gewissen Punkt.
Ja, macht Sinn. Das ist ja wie bei einer Pflanze, die man umtopfen muss, wenn sie größer wird.
Größe.
Ja, okay. Hätte ich jetzt die Möglichkeit mit einem Tiny House, wenn ich das jetzt in Deutschland bauen würde, mit dem dann auch über den Winter einfach nach Spanien zu fahren, nach Malaga oder nach Portugal und dort einfach zu überwintern? Kann man sich das einfach so vorstellen? So wie mit einem Van?
Schwierig. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Ein Tiny House, was du einmal bewegt hast, willst du eigentlich nicht nochmal ein zweites Mal bewegen. Es ist einfach so, du hast so ein 4 Meter Ungetüm hinter deinem Auto zu stehen und auf der Autobahn hast du immer die Befürchtung, dass was passieren kann. Dann kommt mal eine Bodenwelle, alles schwappt mal kurz 2 Zentimeter über den Boden weg. Es ist unglaublich aufregend und auch anstrengend, so ein Tiny House zu bewegen, wenn es halt die Größe hat wie unser Haus, ist knapp 9 Meter lang. Deshalb würde ich niemandem empfehlen, ein Haus, also ein Tiny House, was vor allem aus Holz gebaut ist, einfach mal so von A nach B zu bewegen und das vor allem regelmäßig. Es ist zwar auf Rädern gebaut, aber nicht für den permanenten Transport ausgelegt.
Okay.
Es gibt Tiny Häuser, da für dich vielleicht was, die haben einen Stahlrahmen und die sind natürlich wesentlich stabiler, aber nichtsdestotrotz, es macht keinen Spaß, so 3,5 Tonnen Ungetüm von A nach B zu bewegen. Also dann lieber Vanlife, so in die Richtung, da bist du wesentlich besser unterwegs, denn ein Tiny House ist schon was für mehrere Jahre an einem Ort.
Ja, ist ja auch nicht mehr ganz nachhaltig, wenn du dann so mit 3,5 Tonnen...
Also du fährst halt mit der Wand gegen den Wind, verbrauchst 30 Liter pro 100 Kilometer. Das ist nicht umweltfreundlich. Für den Transport okay, aber nicht für dauerhafte Mobilitätszwecke.
Das heißt, eine der Voraussetzungen ist auf jeden Fall schon mal, dass man sich auf jeden Fall auch an einem Ort niederlassen kann, ein bisschen. Das ist schon mal wichtig. Im besten Fall hat man selbst Grundstück und sonst zahlt man halt einfach Pachtungsgrundstück zusätzlich dazu noch.
Genau, genau. Du kannst auch, wenn du Bock hast, dich auf einen Dauercampingplatz stellen. Einige Campingplätze erlauben das auch, wo du auch echt so knapp 1.000 im Jahr zahlst, ist auch okay. Aber da musst du halt auch diesen Campingplatz-Charakter auch lieben. Ist auch schwierig. Es gibt Campingplätze, die sind wirklich im Wald, da stehen ganz viele Bäume. Das ist auch ganz schön. Aber wir wollten wirklich unseren eigenen kleinen Bereich haben, wo wir auch mal uns ein bisschen zurückziehen können und vor allem auch Privatsphäre haben. Das hast du auf dem Campingplatz, ich würde jetzt mal behaupten, nicht immer.
Ja, ich sehe das. Was gibt's sonst noch so für Voraussetzungen, wenn man jetzt in einem Tiny House leben will? Ist da sonst noch irgendwas, was ich beachten müsste jetzt?
Also das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass du eine Baugenehmigung dafür brauchst. Also wenn du dich irgendwo damit hinstellen möchtest, wo du beabsichtigst, länger zu stehen als 6 Monate im Jahr. Also das ist dann von der Definition dauerhaftes Wohnen. Dann brauchst du dafür eine Baugenehmigung. Wir haben es allerdings so gemacht, wir haben ganz am Anfang erstmal das Tiny House in Auftrag gegeben. Hat noch keine Baugenehmigung, hat noch nicht mal ein Grundstück. Also wir waren so ein bisschen größenwahnsinnig, so verrückt wie wir sind. Die richtige Reihenfolge wäre eigentlich gewesen, erst ein Grundstück zu suchen und dann über das Amt zu gehen, zu fragen, würden wir eventuell eine Baugenehmigung für unser Haus bekommen? Du brauchst Bauzeichnungen, Statik und so weiter, also wie klassisch bei einem Einfamilienhaus. Denn ein Tiny House, wir leben in Deutschland, willkommen, wird gewertet wie ein Einfamilienhaus von der Bürokratie.
Crazy.
Also total krank eigentlich, ja. Vor allem Tiny House ist halt was für Minimalisten, ist was für nachhaltige Menschen, die weniger Raum brauchen, weniger Ressourcen verbrauchen wollen. Und eigentlich müsste der Staat ja sagen, hey, total cool, ihr macht's richtig. Aber viele versuchen natürlich aus dem System auszusteigen, um es mal ganz platt zu sagen, voll auf Autarkie zu gehen und dann verlierst du die Menschen aus diesem System. Das will der Staat nicht, würde ich jetzt mal so unterstellen. Und deshalb versucht man halt diese Verpflichtung zu schaffen, dass du dich anmelden musst, dass du Anschlüsse haben musst und so weiter. GEZ zahlen, also das volle Programm. Ist halt nicht so ganz einfach. Aber du brauchst halt diese Baugenehmigung, um dich legal in Deutschland dauerhaft ein Tiny House irgendwo zu platzieren. Im Ausland sieht es wieder anders aus.
Ja, das war jetzt eben genau meine Frage so ein bisschen. So, wo könnte man ungestört und unbeobachtet sich irgendwo hinpflanzen, wo man das nicht mitkriegen würde? Es gibt sicher so Orte. Ich meine, Deutschland hat so viele Weiten. Vielleicht gibt es da irgendwo so einen Ort, wo man sich einfach hinpflanzen könnte und es würde ein paar Jahre gehen, bis das jemand checken würde.
Ja, es gibt so Tiny House Dörfer, sage ich mal. Da kannst du dich legal platzieren. Da kriegst du eine Mailadresse, eine klassische Wohnanschrift und da auch deine Baugenehmigung. Das ist dann nicht der Hit, aber in Deutschland ist es schon extrem schwierig. Also du musst da wirklich immer dranbleiben, auch mit den Behörden kooperieren, immer mit einem Lächeln antanzen und auch dich kooperativ zeigen. Das ist ganz wichtig. Und in Berlin zum Beispiel haben wir auch einige Behörden kennengelernt, wo du eine Mail hingeschrieben hast oder telefoniert hast, hast gesagt, hey, ich habe ein Tiny House. Wir bräuchten eine Baugenehmigung, was müssen wir dafür tun? Und du hast dann echt so das Gefühl gehabt, derjenige hat gar keinen Bock, dir zuzuhören. Dann ist der vielleicht schon 55, 60, guckt auf die Uhr, hat dann 5 Minuten Feierabend und denkt sich so, Tiny House, schickt uns eine Mail, aber wir würden auf jeden Fall absagen. Und wenn du sowas schon hörst, da geht dir total einer flöten. Also das ist dann so, du verlierst die totale Motivation daran zu arbeiten. In Brandenburg ja, es funktioniert, aber es ist halt ein richtiger Act. Und viele, die diesen Traum haben vom Tiny House Leben, die geben diesen Traum auf, weil dieser Prozess zu bürokratisch ist. Und deshalb viele, die ich auch coache, die haben gleich die Idee, wenn sie ein Tiny House bauen wollen, zu sagen, ich ziehe nach Mallorca oder ich ziehe damit nach Kanada. Ich lasse das Ding hier bauen, verschiffe es dann nach Kanada. In Kanada und USA ist alles wesentlich entspannter. Da gibt es auch so einige Hürden, aber ich meine, die kanadische Wildnis, da ist es teilweise so, du kannst dir ein Grundstück aussuchen, wo es dir gefällt, sagst, das möchte ich haben und dann bekommst du das. Das heißt, ein paar Euro ist dafür oder ein paar Dollar und dann geht es. Deutschland ist halt überbevölkert, ist sehr bürokratisch und das macht diesen ganzen Prozess natürlich total kompliziert. Was echt schade ist, weil das Leben im Tiny House verändert dein Leben komplett, deine Sichtweise auf ganz vieles. Das Familienleben ist viel intensiver, du wirst nachhaltiger, du stellst dir viel mehr Fragen im Alltag, wie man gesund leben könnte, für dich, für die Natur, für die Tierwelt, ohne es jetzt ausschweifen zu lassen, aber dein Leben wird bewusster. Viel mehr Achtsamkeit, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und viele Menschen kommen nie in diesen Prozess, weil es einfach alles so kompliziert ist hier in Deutschland.
Ja, du hast jetzt ein paar Vorteile genannt, so im Sinne von, was mit dem Unterbewusstsein oder mit dem Mindset passiert, wenn man in einem Tiny House lebt. Die Frage ist natürlich auch, sind nicht die Leute, die in einem Tiny House leben, sowieso schon die, die sich über solche Sachen mehr Gedanken machen? Weißt du, ich meine, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Du hast jetzt ein paar sehr bremsende Sachen genannt. Was sind denn so die krassen Vorteile, damit sich jetzt jemand, der jetzt zuhört, trotzdem überlegen würde? Also was sind so deine persönlichen Top-Pluspunkte, Vorteile, die das Leben in einem Tiny House rechtfertigen so?
Also der größte Gewinn für dich ist einmal der Gewinn für die Familie oder für das Paar sein, denn du reduzierst dich natürlich auf ein Minimum von der Raumfläche her, aber je kleiner der Raum wird, desto größer wird der Raum in deinem Kopf. Und das ist immer ganz interessant, denn auf der einen Seite denkst du, du hast weniger Raum, weniger Platz für dich. Wenn du dich aber voll darauf einlässt, dann bekommst du plötzlich eine Vielfalt, ein Freiheitsgefühl in deinem Kopf, in deinem Tun, dass du plötzlich merkst, du bist viel freier, weil dich viel weniger Ballast irgendwie auffällt oder Ballast auch du im Kopf hast. Denn zum einen ist es so, wir Menschen, das ist so das größte Problem eigentlich, wir Menschen identifizieren uns immer über das, was wir besitzen, was wir kaufen, was wir tragen. Das ist so dieses unkontrollierte Konsumverhalten, dem wir ausgesetzt sind. Und meistens kaufen wir eher so Dinge, um anderen Menschen zu imponieren. Aber stell dir mal vor, du wärst der einzige Mensch auf diesem Planeten. Das ist mal so die Frage, würdest du dann auch so konsumieren? Ich glaube nicht, bin ich mir eigentlich fast sicher. Und das Leben im Tiny House sorgt am Ende dafür, dass du dein Konsumverhalten oder das Verständnis, bewusst zu konsumieren, so stark ausbaust, dass du dann dir eher die Frage stellst, brauche ich das wirklich? Brauche ich das neu? Kann ich zu meinem Nachbarn rübergehen? Kann ich es mir leihen, gebraucht kaufen oder irgendwas tauschen? Also du versuchst, alle Prozesse, die in deinem Leben stattfinden, so nachhaltig, wie es geht, umzusetzen. Und das Coole ist, das machst du nicht, weil du sagst, ich muss das jetzt machen. Es passiert ganz automatisch. Dein ganzer Ressourcenverbrauch reduziert sich auf ein Minimum. Dadurch, dass du halt dieses Mindset entwickelst im Laufe der Zeit, ist es auch so, dass du plötzlich merkst, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das sind keine Konsumgüter, das ist kein Geld. Auch wenn wir Geld brauchen, das ist ein anderes Thema, aber du brauchst lange nicht so viel Geld, wie du glaubst. Und das macht mit dir sehr viel, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Freunden, wie du rausgehst, was du den Menschen einfach schenkst. Was ich immer zum Beispiel auch nicht verstehe, ist, du gehst ins Ausland, machst Urlaub und denkst dir so, wow, diese Willkommensgesellschaft, diese Freundlichkeit der Menschen. Da kommst du zurück nach Deutschland und alle sind gestresst, alle sind genervt. Und das ist halt dieses System, das alles auf Druck und auf Stress aufgebaut ist. Und das sorgt am Ende dafür, dass du so bist, wie du bist. Also nicht du in Person, sondern die Menschen, die einfach ihr Leben wirklich auf ganz künstlichen Beinen aufbauen, wo sie sich gar nicht drüber hinwegsetzen und gar nicht die Frage stellen, was will ich denn wirklich im Leben? Und dieses Leben im Tiny House, um jetzt mal so diese Kurve zu bekommen, ermöglicht dir einfach, dir die Frage zu stellen, was im Leben wichtig ist, wie du dein Leben leben möchtest Und das ist extrem wertvoll. Ganz zu schweigen von dem Familienleben, was so viel intensiver ist. Wir schlafen zum Beispiel alle in einem Bett.
Krass.
Das können sich viele nicht vorstellen. Thema Privatsphäre, also wir haben eine große Matratze, 1,40 x 2, daneben noch eine Kindermatratze und manchmal schlafen wir auch zu viert auf 5 Quadratmeter. Viele würden uns da auch wieder auslachen, so nach dem Motto, wie könnt ihr nur, Paarzeit, es hält doch nicht lange und so weiter. Also was man sich da so für Vorurteile reinzieht. Aber das Leben im Tiny House zeigt dir auch wieder, das Kind, was du vielleicht hast oder die Kinder, die wollen immer bei dir sein. Die spielen vielleicht auch so ein bisschen eigenständig mit ihrem Spielzeug, aber sie wollen immer bei dir sein. Sie wollen deine Nähe und wir merken halt, die Kinder brauchen gar kein eigenes Kinderzimmer. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn sie 10 oder 15 sind, kann es vielleicht anders sein. Aber sie wollen immer in deiner Nähe sein. Sie wollen das Gefühl haben, dass jemand auf sie aufpasst, obwohl sie eigenständig spielen. Im Garten, im Tiny House, ganz egal. Und diese Vorurteile, Kinder brauchen eigenes Zimmer, Kinder brauchen ganz viel Spielzeug, ist totaler Blödsinn. Wenn du merkst, dass sich Kinder plötzlich anfangen zu langweilen, wenn sie im Garten sitzen, mit Erde spielen, mit Blättern, mit Haselnüssen, die vom Baum fallen, und spürst du an den Kindern, dass es genau das ist, was die Kinder brauchen. Langeweile, um sich kreativ zu entfalten.
Ja.
Das ist so krass, diese Erfahrung. Wenn ich morgens mit meiner Kleinen aufstehe, ich nehme sie in die Hand, gucke mit ihr raus, wenn die Sonne aufgeht und wir träumen einfach mal so 5, 6 Minuten, hören den Vögeln zu, die hier rumzwitschern. Wir haben ganz viele Bäume um uns herum. Es ist so wertvoll, dieser Moment, wenn ich meine Tochter sehe und weiß, Natur gibt ihr so viel mehr zurück als 10.000 Spielzeuge aus Plastik, aus sonst was, die sie einfach nicht braucht. Diese Erkenntnis einfach. Es ist so wertvoll, dass wir diese Erfahrung niemals bereuen, mal in Tiny House gezogen zu sein. Und wir können es tatsächlich jedem empfehlen, einfach für diesen Traum zu kämpfen, wenn der Traum groß genug ist.
Sehr schön. Ja, ich stelle es mir gerade vor. Das ist ein paar Loops geöffnet. Ich will nochmal zusammenfassen. Also die Vorteile eines Tiny Houses habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal gehört. Die erschließen sich mir vor allem auch durch diesen minimalistischen Lifestyle, der damit kommt.
Ja.
Ich würde schon fast sagen, dieses Bedürfnis oder dieses Commitment, minimalistischer zu leben, das ist auch nochmal eine Voraussetzung, um überhaupt auf Tiny House zu gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ohne diesen minimalistischen Approach, diesen Ansatz, wirklich auch in einem Tiny House glücklich wirst.
Du musst die Voraussetzung schaffen. Heißt ausmisten, Dinge loswerden, alles in die Hand nehmen, dich fragen, brauche ich das noch oder kann es wirklich weg? Damit du mal so ein Gefühl hast, wir haben zum Beispiel 70-80% der Dinge, die wir vorher besessen haben, verkauft, verschenkt, weggeschmissen, für einen guten Zweck weggegeben, SOS-Kinderdörfer, Kinder- und Jugendhilfswerke. Und wenn du diesen Prozess nicht gehst, wirst du im Tiny House wahnsinnig, weil es braucht ja alles so seinen Platz.
Ja.
Und es passt nicht alles rein. Und diese Voraussetzung musst du schaffen. Und dann beschäftigst du dich auch, obwohl du das vielleicht nicht als Thema vorher auf der Agenda hattest, mit dem Thema Minimalismus, ganz automatisch. Und das ist so dieser Kreislauf, der dann in Gang kommt.
Da kann ich dir auf jeden Fall auch ein Lied davon singen, weil ich jetzt auch schon seit 5 Jahren um die Welt reise. Und jetzt zum ersten Mal seit Corona, also seit ich jetzt in der Schweiz meinen letzten Koffer abgegeben habe, jetzt bin ich nur noch mit einem großen Koffer unterwegs.
Und das geht auch, dir fehlt zwar nichts, oder?
Mir fehlt nichts. Ich habe einen Koffer, einen großen mit Kleider und Badezeug drin. Ist immer noch viel. Ich kenne Freunde, die haben nur Handgepäck. Und dann habe ich zusätzlich dazu halt noch Handgepäck, was ich jetzt als mein Office bezeichne. Also diese Mikrofone, mit denen ich meine Podcasts aufnehme, Kameraequipment. Also da brauche ich schon nochmal einen ganzen Koffer. Und dann habe ich noch einen Rucksack fürs Fitness. Das heißt, ich habe so 3 Stück und...
Was das schon echt wenig ist.
Ja, es ist super wenig. Aber wie du sagst, also ich habe damals halt Haben oder Sein von Erich Fromm gelesen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein sehr bekanntes Buch. Und das hat mir halt so diesen ultimativen Mindset nochmal gegeben, diese Erkenntnis, so scheiße, hey, wir sind völlig falsch konditioniert. Besitz besitzt dich. So, das, was du besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Und auch die Tatsache, dass du halt ein Sklave deiner eigenen Bedürfnisse wirst. Das heißt, je mehr du willst, desto mehr musst du dafür arbeiten. Und je weniger du willst, desto mehr hast du bereits. So, das heißt, du kannst entweder den langen Weg gehen und sagen, okay, ich arbeite mich zu Tode für ein Haus, für Uhren, für irgendwelche Luxusgüter. Oder du sagst einfach, nimmst einen Shortcut, eine Abkürzung und sagst, hey, ich brauche den ganzen Scheiß gar nicht. Und in deinem Hirn macht's Klick, ich hab's schon. Wenn ich es nicht brauche, habe ich es schon. Und bam, hast du einfach ein geileres Leben. Und eben die Manifestation bei dir ist jetzt einfach dieses Tiny House. Ich sehe das auf jeden Fall als ein guter Punkt. Ich will jetzt aber doch noch einmal in dieses Thema Intimität und so ein bisschen Privatsphäre rein, weil Serenia und ich, meine Freundin, wir merken das auch, dass wenn wir in einem sehr kleinen Airbnb sind oder manchmal in einem Hotelzimmer für ein paar Nächte, also uns fällt dann manchmal die Decke auf den Kopf, haben wir das Gefühl.
Warum? Wie merkt ihr das?
Wir merken das einfach, weil wir halt beide arbeiten und wenn ich zum Beispiel einen Call habe, ich habe eine sehr laute Stimme, dann hört sie mich halt und dann haben wir so nicht diesen Raum, um uns auch mal so ein bisschen zurückzuziehen. Und ich würde jetzt einfach gerne nochmal wissen, was macht ihr denn aktiv, zum Beispiel um Intimität zu fördern in einer Beziehung, in der eben so viel alles auf engem Raum passiert? Weil wir haben jetzt gemerkt, da musst du spätestens so nach ein paar Jahren als Paar schon aktiv was dafür machen. Also wir haben jetzt das Gefühl, dass wenn du einfach so ein normaler Beziehungslebenslauf mal betrachtest, die meisten Ehepaare, was passiert so spätestens nach 10 Jahren? Man verliert so ein bisschen diese Polarität, es wird alles normal. Und deswegen, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir laufen nicht mehr nackig voreinander rum den ganzen Tag. Das mache ich zum Beispiel immer in der Regel, dass ich einfach immer nackt bin fast. Und wir wollen jetzt halt einfach wieder so diese Sachen fördern, so sich so ein bisschen gegenseitig auch, weißt du, wie ich meine?
Ja, so ein bisschen Anreiz zu schaffen.
Ja, genau.
Also, was bei uns immer tatsächlich sehr hilft, ist einfach miteinander reden.
Okay.
Einfach mal fragen auch so, wie derjenige sich das vorstellt, wie die Woche aussieht, was man vorhat, was man gemeinsam machen möchte, wo jeder auch so seine Projekte hat. Das ist ganz wichtig, denn wenn du zum Beispiel auch durch deine laute Stimme bedingt natürlich deine Partnerin da hin und wieder mal so ein bisschen in Herausforderungen bringst, dann liegt es auf der Hand, dass du tatsächlich einen eigenen Raum brauchst. Der muss nicht groß sein, aber der muss halt da sein. Diese Intimität oder Privatsphäre auch hinzubekommen, auch auf lange Sicht, ist einfach eine gewisse Neugier, sich immer beizubehalten. Also nichts als selbstverständlich zu sehen. Meine Partnerin zum Beispiel, also die Noreen, die bedankt sich jeden Tag, wirklich jeden Tag, morgens und abends, dafür, dass wir uns kennengelernt haben. Also diese Wertschätzung für die Zeit, für die sich jeder von beiden Partnern einfach für den jeweils anderen nimmt. Ich sag mal so, nach 10 Jahren ist vieles einfach selbstverständlich für die meisten Menschen. Die fragen nicht einfach oder sagen nicht, danke, dass du da bist, danke, dass wir das alles gemeinsam machen, egal was wir antreiben, Urlaube, Projekte, ein eigenes Haus, ein Tiny House, was weiß ich, sondern es ist einfach normal. Man steht morgens auf, startet in den Tag, es ist alles so ein bisschen stupide und abgestumpft. Neugierig sein aufeinander ist ganz wichtig. Neue Erlebnisse schaffen, reisen hilft ungemein, einfach jeden Tag Neues zu sehen, so wie du.
Genau.
Das ist unglaublich bereichernd, einfach auch diese Neugier zu entfalten und auch beizubehalten. Und niemals irgendwas als selbstverständlich zu sehen. Denn sobald du damit anfängst, wird genau das passieren. Paare trennen sich, es wird langweilig, es ödet ein. Und das ist genau das, was da draußen halt ganz häufig passiert, weil viele Dinge als selbstverständlich angesehen werden. Und bei uns ist es nicht so. Wir bedanken uns für ganz viele Kleinigkeiten im Alltag gegenseitig. Wo andere uns auslachen würden, würden wir uns einfach sagen, hey, es ist doch so schön, sich einfach mal zu bedanken, dankbar zu sein für das, was man hat.
Ja, Dankbarkeit ist sowieso der krasseste Treibstoff fürs Leben. So.
Achtsam sein.
Ja, ich sehe vor allem auch dieses soziale Thema halt das super wichtig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Du hast es gesagt, dass viele Leute in deinem Umfeld dich auch hinterfragen oder kritisieren. Aber dadurch, dass man ja seinen eigenen Weg geht, ist man ja meistens auch für eine gewisse Zeit alleine, selbstbestimmt. Und dadurch finde ich es umso wichtiger, dass man sich dann auch wieder ein Tribe aufbaut. Ja. Also dass Frauen zum Beispiel auch wieder unter Frauen sind. Also das habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, dass wenn Serena ja mal einen Tag mit einer Kollegin verbringt, dann wieder nach Hause kommt, dass sie dann einfach wieder ganz andere Energie in sich trägt. Oder ich mal so eine Woche businesstechnisch irgendwo hinfliegen muss oder mit Männern mal einen Tag verbringe. Oder eben, wie du gesagt hast, wenn wir zusammen so einen Tagesausflug machen, irgendeinen versteckten Strand erkunden mit dem Scooter. Und dann kommst du am Abend nach Hause und du leuchtest wieder. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man diesen Alltagstrott einfach nicht entstehen lässt, trotzdem natürlich für alles dankbar ist und trotzdem aber auch sich immer wieder neue Challenges und kleine so Ausreißertage schafft, oder?
Ja, einfach mal ausreißen, einfach mal rausgehen, einfach mal nach links und rechts schauen, einfach mal Ecken auch sich anschauen, wo man sonst früher vielleicht gesagt hat, da traue ich mich nicht rein, ist mir vielleicht zu gefährlich, weil ich meine, passieren kann ja überall was. Aber einfach neugierig sein, ausprobieren, Abenteuer wagen, das ist so wichtig. Und Tätigkeit auf Trab ist der Treibstoff einfach für eine gute Beziehung, für eine gute Zeit, egal ob mit Partner oder als Familie. Und dann wird es am Ende auch sehr, sehr gut funktionieren.
Ja, schön zusammengefasst.
Und man muss es auch zulassen. Viele lassen es nicht zu. Viele haben halt diese Selbstverständlichkeit und starten in den Tag, ohne mal darüber nachzudenken, was sie eigentlich Tolles haben an ihrer Seite. Eine tolle Frau, die einfach immer für einen da ist. Und solange dieser Reiz und dieser Treibstoff am Start ist, wird auch keine Liebe irgendwie abhanden kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man muss es einfach nur zulassen.
Ja, genau, man muss es zulassen. Und das kann man nur, indem man loslässt und Erwartungen, die man immer an sich und sein Leben gehabt hat, einfach auch mal hinterfragt.
Ja.
Das, was du ja machst, oder? Du hinterfragst die Erwartungen, die Leute an dich und dein Leben haben. So, was man heute machen muss, das ist ja auch der Grund, wieso wir hier so, ich sag's mal, nicht antigesellschaft, aber gesellschaftskritisch einfach alles hinterfragen. Nicht um alles schlecht zu reden, sondern einfach allem diesen Raum zu geben, um es einfach mal von allen Seiten zu betrachten. Und ich sehe es auf jeden Fall schon mal viel besser. Es ist eigentlich wie mit allem so. Es ist eine persönliche Weiterentwicklung, oder? Der Umzug in ein Tiny House gibt dir eine Challenge, wie auch ein Kind dir eine Challenge gibt, wie ein neuer Beruf dir eine Challenge gibt. Es ist ein Test für dich, den du bestehen kannst, an dem du wachsen kannst im besten Fall. Und selbst wenn du in 20 Jahren dann trotzdem mal wieder was anderes willst, hast du die Erfahrung gemacht, du hast den Wachstum mitgenommen. Das ist das Schöne. Du kannst immer wieder zurück.
Man darf vielleicht auch nicht zu sehr in die Zukunft planen. Also du musst dir vorstellen, als ich 18 war, das ist jetzt fast 14 Jahre her, da habe ich wirklich für die nächsten 40 Jahre geplant. Ich habe überlegt, okay, machst einen Bausparvertrag, brauchst die und die Versicherung, willst dann irgendwann im Büro arbeiten, Anzug tragen, dickes Auto fahren. Also mein Plan stand schon fest im Kopf.
Krass.
Und wir in unserer Beziehung, ich sag mal, funktionieren so, dass wir fast alles einfach laufen lassen. Wir planen nicht mehr für die nächsten 20 Jahre oder 30 oder 40. Wir planen höchstens, was wir heute machen. Und grob hat man natürlich Ideen, was man vielleicht in ein, zwei Jahren machen möchte, Weltreise, was weiß ich alles. Aber einfach mal laufen lassen und gucken, was passiert. Denn dann bist du wesentlich flexibler und auch spontaner und kannst auch mal eine Straße links oder rechts gehen, als wenn du schon dein ganzes Leben irgendwie ausrichtest nach einer ganz geraden Linie, wo, wenn mal was passiert, du komplett ausdriftest und dann plötzlich vor Problemen stehst, weil du damit gar nicht gerechnet hast. Deshalb einfach spontan sein, laufen lassen, gucken, was passiert. Wie bei unseren Kindern auch. Einfach mal durch den Wald jagen und gucken, wo sie hinlaufen, was sie machen, was passiert. Das ist so geil, dieses Gefühl einfach. Und das Schöne ist einfach dieser Nebeneffekt, was das dann mit dir macht. Du wirst wieder zum Kind und befruchtest einfach deine Zeit, deine Beziehung, die Mitmenschen um dich herum. Und am Ende darf man sich auch nicht zu ernst nehmen, was andere Menschen von dir halten. Denn wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Freunde sich von uns, ich sag mal, distanziert haben, waren vielleicht nicht die besten Freunde, aber die, mit denen man sich manchmal ausgetauscht hat. Und da haben wir auch gesagt, hey, es ist okay, wie es ist. Ja, wenn jemand mit uns nichts mehr zu tun haben will, dann ist es okay. Und das Schöne ist, wenn du trotzdem den Menschen zeigst, du bist glücklich, du hast alles, was du brauchst, kommen die Menschen, die dich vorher so ein bisschen ignoriert haben, wieder auf dich zu.
Genau.
Stellen dir Fragen, neugierig, hey, funktioniert der bei euch? Was ist denn da los? Und die wollen dann lernen von dir, die fragen dich. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Und mit Kritikern oder mit Hatern geht man damit auch viel besser um, wenn man sie einfach lässt, wie sie sind.
Klar, Mann, weil du denkst immer so, sie verurteilen dich. Aber glaub mir, in ihrem Weltbild verurteilst du sie, indem du in ein Tiny House ziehst. Weil du machst ja etwas, was sie nicht haben.
Ja, dass sie automatisch was schlecht machen, ne? Oder was nicht richtig machen.
Ja, das heißt, die denken so, hey, was ist denn das jetzt für ein Spinner? Und realisieren gar nicht, dass sie eigentlich sich selbst hinterfragen, macht der vielleicht etwas, was ich auch mal machen sollte? Und weil die meisten Leute halt sehr engstirnig und geschlossen sind in Deutschland, machen sie dann lieber zu und sagen, ja, der ist einfach ein komischer Typ. Und dann hast du die Wahl zu sagen, okay, ich verstehe diesen Menschen, der ist jetzt gerade nicht in der Lage, das zu verstehen und deswegen lasse ich ihn, gib ihm den Raum. Und solche Leute kommen immer wieder zurück, wenn man sie nicht verurteilt. Das Ding ist ja, wir fangen dann auch an, diese Leute so zu verurteilen. Und das ist eine super spannende Dynamik. Auch was du jetzt gesagt hast, dieses kindliche, ich muss nicht alles planen. Ich glaube, der größte Zwang, den die deutsche Gesellschaft hat, ist dieser Planungszwang. Weil ich zum Beispiel, ich plane meistens nicht mehr als ein paar Monate voraus. Aber ich sehe trotzdem in die nächsten 20 Jahre rein. Aber nicht als Plan, sondern als Vision. Das heißt, dadurch, dass ich nicht diesen Zwang habe, alles zu konkretisieren, meinem Verstand gar nicht diese Möglichkeit gebe, da groß zu sagen, wie machst du das, wie schaffst du das, wie soll das gehen? Nein, ich träume wie ein Kind. Das möchte ich mal machen, da möchte ich mal hin.
Du kannst kurzfristig umentscheiden.
Ja, du kannst entweder deinen Verstand benutzen oder dich von deinem Verstand benutzen lassen. Es ist deine Wahl am Ende des Tages.
Geiler Spruch, da hast du recht, ja.
Was denkst du, Amigo, wenn du jetzt so deinen Weg nochmal Revue passieren lässt, Tiny House in den nächsten 20 Jahren, was können wir über Tiny House jetzt schon sagen? Ist es noch in dieser Trendphase oder könnte es immer größer und populärer werden? Was glaubst du?
Anfangs dachte ich auch, das ist nur so ein Trend und der schwappt irgendwann nach ein paar Monaten wieder ab. Aber ich habe halt auch gemerkt an den Coachings, an den Gesprächen mit den Menschen, die sich dafür interessieren, dass sich nicht nur viele Menschen für das Leben im Tiny House interessieren, es sind sehr viele, es werden auch immer mehr, sondern dass die Menschen insgesamt ein gewisses Bewusstsein mitbekommen und einfach sich viele Dinge hinterfragen im Leben. Also die meisten können sich ein Leben im Tiny House einfach nicht vorstellen, aber sie wissen ganz genau, dass sie vielleicht keine Dreizimmerwohnung brauchen, sondern nur noch eine Zweizimmerwohnung. Weißt du, also dass sie in vielen Bereichen einfach umdenken, umdisponieren und sagen, hey Max, das ist total cool, dass ihr im Tiny House lebt, danke für die Inspiration. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wir machen das und das in Zukunft anders und sind einfach dankbar für diesen Spirit, für diesen Austausch. Und dieser Trend schafft viel mehr, also angeblicher Trend. Ich würde auch nicht mehr sagen, dass ein Trend ist, es ist wirklich ein Thema, eine Bewegung da draußen, weil es immer mehr Tiny House Dörfer gibt, immer mehr Bauernhöfe, die Tiny Häuser haben, immer mehr Menschen, die auch sagen, hey, ich brauche keine große Wohnung oder ein großes Haus. Wobei ich immer sagen muss, jeder muss seine Base selber definieren, selber finden, ob ein großes Haus oder nicht. Man kann ja auch in einem großen Haus minimalistisch leben. Das ist auch wieder. Es gibt keine gerade Linie, nach der man gehen muss. Und so muss halt jeder Weg oder darf jeder seinen Weg einfach definieren, wie es sich für jemanden gut anfühlt. Und von daher ist es einfach total schön, dass es viele Menschen gibt, die auch in ganz viele andere Bereiche gehen. Bewusster konsumieren, sich gesünder ernähren, sich einfach mal Zeit nehmen zum Kochen, Zutaten selber aussuchen. Das sind so viele kleine Dinge, Stellschrauben, die Menschen einfach bewegen und wo sie Veränderungen spüren, ja, und auch merken, wir werden immer mehr. Egal, ob man sich vegan ernährt, plastikfrei lebt, nachhaltig lebt, wie auch immer. Wir sind alle eine Truppe, eine geile Truppe, die alle fürs gleiche Ziel kämpft.
Ja, Mann.
Und Inspiration rausgibt, so wie du, so wie ich, so wie viele andere Menschen da draußen auch. Und das ist halt dieser Spirit, der kitzelt, ja, diese Gänsehaut, die du einfach bekommst.
Ja.
Ich liebe es einfach und das ist geil.
Ja, ich finde es auch geil. Ich bin auch ultra froh, können wir jetzt sprechen, weil ich habe natürlich noch das Thema Selbstversorgung jetzt auch im Plan, weil mich das natürlich bei dir vor allem fasziniert, weil das ist bei mir so der nächste Step, den ich gehen will, in den nächsten 10 Jahren so wirklich komplett Selbstversorger zu sein. Weil wie du gesagt hast, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Manchmal schreiben mir Leute, ja, Misha, du lebst vegan und tust so, als wäre dir die Umwelt richtig, aber dann fliegst du die ganze Zeit. Ich so, ja, Mann, ich fliege halt. Das ist halt mein Ding. Ich fliege halt öfter. Dafür esse ich halt kein Fleisch mehr seit 5 Jahren, inspiriere Tausende von Leuten, es auch zu tun. Am Ende des Tages eben plastikfree, Tiny House, vegan. Mittlerweile gibt es ja sogar CO2-neutrale Produkte. Es gibt ja diesen Stempel auf Produkten, habe ich gesehen, wo man sieht, wie viel Wasser. Ich fand es zum Beispiel super interessant zu sehen, dass Mandelmilch um ein Vielfaches mehr Wasser braucht als Sojamilch. Also am meisten ist natürlich herkömmliche Milch, das ist der Killer für die Umwelt. Und dann kommt Mandelmilch und Sojamilch ist mit Abstand die umweltfreundlichste Form von Milch, wenn man jetzt auf das geht. Das fände ich auch interessant, in diesem Bereich halt mehr Bewusstsein zu schaffen, weil...
Ja, sich auch damit zu beschäftigen, auch mal ein bisschen zu vergleichen, einmal zu hinterfragen, was passiert denn da im Hintergrund, ja?
Das wäre jetzt mal so eine philosophische Frage. Findest du, es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sich das selbst zu fragen und damit einfach auch die Recherche selbst zu betreiben? Oder findest du nicht auch, dass die führenden Leute dieses Landes oder unserer Welt da auch dieses Bewusstsein fördern sollten, indem sie eben so eine CO2-Bilanz auf ein Produkt drucken? Weil wenn das auf dem Produkt steht, dann kann ich viel gezielter eine bewusste Entscheidung treffen, als wenn es mir nie jemand gesagt hat. Ich finde einfach, da fehlt uns dieses Bewusstsein im Bereich Leadership ein bisschen.
Ja, das größte Problem ist, und ich will es gar nicht negativ sprechen, aber es gibt halt Menschen wie dich, wie mich, die einfach rausgehen, inspirieren mit ihrem Mindset. Und normalerweise müsste man davon ausgehen, dass Politiker und Entscheider, die da einfach in ihren Stühlen sitzen und ordentliches Gehalt im Monat verdienen, dass die einfach ihren Job gut machen müssten. Das Problem ist aber, sobald ein Politiker, und ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber Politiker sind einfach nicht nah an den Menschen dran, nicht nah am Geschehen. Man hat immer das Gefühl, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, aber am Ende... Ich meine ganz ehrlich, wir können die Landwirtschaft subventionieren mit Milliarden von Euros. Auf der anderen Seite könnten wir aber auch die ganzen Produkte in den Supermärkten ordentlich kennzeichnen. Warum passiert das nicht? Das passiert aus einem Grund. Es gibt halt diese Lobbyarbeit, ja, und das ist auch so ein bisschen pauschal gedacht, aber Lobby ist dazu da, um gewisse Wirtschaftszweige oder ich sag mal Unternehmen auch zu schützen in ihrem Tun, dass gewisse Umsätze, Gewinne gesichert sind über Jahre. Pharmakonzerne, Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft und so weiter. Ich würde niemals darauf vertrauen, dass Politiker am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen für uns treffen. Sie sollten es eigentlich tun, das ist ihre Aufgabe, sie tun es aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft sich großartig ändern wird und deshalb ist meine größte Hoffnung, dass wir Menschen, wir kleinen Menschen, jeder Einzelne für sich mit seinen Entscheidungen am Ende des Tages, mit seinem Euro, mit seiner Kaufentscheidung eine Veränderung herbeiführt.
Ja.
Und da wird die Veränderung passieren. Die wird nicht von oben passieren, die wird von unten nach oben gereicht. Das ist so mein Gefühl und das wird auch passieren. Ja, mit der Zeit werden es immer mehr, sind immer mehr Menschen, wo jeder seinen Beitrag dazu leistet. Dabei ist es egal, ob vegan, plastikfree und so weiter. Und man darf auch nicht sagen, dass jeder perfekt sein sollte. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Auch wir konsumieren hin und wieder Plastik, wo es sich nicht vermeiden lässt. Du fliegst, weil das einfach dein Business ist, weil das einfach dein Mindset ist. Du gibst ja auch Inspiration in die Welt raus, egal von welchem Ort der Welt. Und trotzdem trägst du ja zu Veränderungen in deinem Leben bei, auf andere Art und Weise. Und jeder muss einfach wissen, dass er mit seinen kleinen Entscheidungen, auch wenn er nicht perfekt ist auf jeder Schiene, trotzdem sehr viel verändern kann.
Ja.
Von sich aus. Jeder Kleine. Ja. Und deshalb diese Menschen da oben, die da sitzen, die Entscheider, die Politiker. Ich würde darauf nicht vertrauen, sonst sind wir vielleicht am Ende so ein bisschen verlassen und spüren diese Veränderung einfach nicht, wie sie eigentlich gerade passiert von unten.
Ich sehe es ähnlich. Also auf die Politiker würde ich auf keinen Fall mein Geld setzen, weil am Ende des Tages auch die Jungen, die jetzt heranwachsen, die neuen jungen Politiker, am Ende des Tages auch wieder nach den Spielregeln spielen müssen irgendwo. Das größte Potenzial sehe ich vor allem in den jungen Unternehmen jetzt. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Interview mit New Roots, die machen zum Beispiel veganen Käse aus Cashewnüssen. Und wenn solche Produkte kommen, die trendy sind, die geil schmecken, oder zum Beispiel Tesla als Vergleich jetzt. Ich kenne so viele Leute, die haben sich einen Tesla gekauft, nicht weil Tesla umweltfreundlich ist, sondern einfach, weil es trendy geworden ist, weil es geil ist. Das heißt, je mehr solche Firmen jetzt aus dem Boden kommen, die es geil machen oder die es interessant machen, trendy machen, gesund zu sein, umweltfreundlich zu sein, dann kann auch die Lobbyarbeit am Ende des Tages nichts mehr machen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel eben im Bereich pflanzliche Milch und Fleischersatzprodukte. Und auch die Politiker werden irgendwann dem Geld folgen müssen, weil wenn am Ende des Tages mehr Umsatz generiert wird mit Sojaprodukten, dann ist es durch das Thema, gell?
Das ist ja eigentlich ganz schön, das ist ja so eine natürliche Entwicklung, ja. Und ich sag mal auch nicht, dass Arbeitsplätze dadurch verloren gehen. Sie verschieben sich nur in andere Bereiche. Coole Startups, geile Ideen. Ich habe auch vor kurzem ganz viel Kontakt gehabt mit einer Firma, die macht Barfußschuhe, mit einer Firma, die machen Nüsse im Glas oder Tee im Glas. Also einfach geile, innovative Ideen, wo du das Rad an sich ja nicht neu erfindest, sondern einfach mal so Produkte, die es gibt, nur so ein bisschen anpasst, hier und da, und einfach geile Sachen ins Leben rufst, wo die Menschen einfach sagen, hey, das ist ein geiler Mehrwert, da stehe ich voll hinter. Und es fühlt sich einfach richtig gut an, dass es junge Menschen gibt, die einfach sagen, hey, wir haben nur eine Erde, ja, kein Planet B, den wir irgendwie noch nutzen können. Und diese eine Erde müssen wir schützen, um jeden Preis. Und dass sie die Motivation aufbringen, den Aufwand, die Zeit sich nehmen, Geld investieren in solche Ideen, ist unglaublich wertvoll. Deshalb diese jungen Startups sind die großen Unternehmen von morgen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, Mann. Und das Coole ist jetzt zum Beispiel im Falle von New Roots, diesem Schweizer Käsehersteller, die fördern sogar die Bauern in den Bereich mit pflanzlichen Lebensmitteln sozusagen mehr Geld zu machen. Also die haben auch schon so ein Unterstützungsprojekt für die Early Adopters, wenn man so will, für die jungen Bauern, die sehen, was die Zukunft ist. Vielleicht nochmal so ein interessantes Nugget, das ich gerade gestern in einem Podcast mitgekriegt habe. Das könnte dich vielleicht auch interessieren. Ich fand es ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du das mit Airbnb mitgekriegt hast, aber die waren ja im März, haben die ja 80% ihres Gesamtumsatzes verloren.
Habe ich mitbekommen, ja.
Mehrere Billionen sind da einfach mal gecancelt worden, weil niemand mehr reisen konnte. Und Airbnb hat in dieser Zeit extrem geil reagiert. Also ich als Kunde habe mein ganzes Geld zurückgekriegt. Die haben die Hosts unterstützt mit Summen. Die haben auch geguckt, dass Medizinpersonal gratis in den Wohnungen des Hosts schlafen darf oder vergünstigt. Also die haben die Community zusammengebracht und sind jetzt wieder dort, wo sie mal waren, während Hotel immer noch extrem am Abkacken ist. Das heißt, Airbnb hat es geschafft und ich glaube, Airbnb wird dieses Business sein, das Leute immer mehr zusammenbringt. Und eine Sache, die er erzählt hat, die ich super interessant fand, ist, dass ganz viele Leute jetzt nicht mehr in New York irgendwo in der City ihre geile Penthouse-Wohnung geholt haben, sondern jetzt viel mehr kleine Hüttchen auf dem Land gemietet werden. Also es ist viel mehr auf dem Land jetzt. Ich wäre nie in den Schwarzwald gefahren, wäre die ganze Corona-Kacke nicht passiert.
Ja.
Deswegen, die Leute haben aktuell extremes Bedürfnis, aufs Land zu gehen.
Obwohl die Entwicklung früher eigentlich ganz anders war, ne? Mehr in die Stadt, ja. Mehr Trubel, mehr laut. Aber das wandelt sich total und diese Entwicklung spüren wir ja natürlich auch. Und so sind wir auch eingestellt, mehr aufs Land, mehr Natur, mehr Nachhaltigkeit im Leben. Das spürt man. Man fühlt es, dass es dem Körper damit besser geht. Berlin ist zum Beispiel nicht weit weg von uns, aber wir trauen uns nicht nach Berlin rein. Es ist laut, es ist voll. Höchstens als Radfahrer, wobei das ja auch nicht immer so ganz ungefährlich ist, da so unterwegs zu sein mit zwei Rädern. Berlin ist eine coole City, aber einfach uns auch zu laut geworden. Und wir haben gemerkt, auch in Corona-Zeiten, wir waren, ich glaube, innerhalb von 3-4 Monaten nicht einmal in Berlin und es hat uns an nichts gefehlt. Obwohl wir unsere coolen Hotspots haben, cooler Kuchenladen, türkische Nussladen und was weiß ich. Es gibt coole Hotspots dort, aber es ist nicht notwendig. Man kann es auch ohne, für eine gewisse Zeit zumindest.
Ja, vielleicht können wir da jetzt nochmal einhaken in das ganze Thema Selbstversorgung. Also ihr pflanzt ja jetzt auch schon Gemüse an. Wie hat es angefangen?
Ja, wir haben hier so 3 kleine Beete. Es ist halt echt nicht viel, aber es reicht so für, ich sag mal, 30-40% des Bedarfs, den wir halt haben an Obst und Gemüse, Tomaten, Gurken, so ein paar Klassiker, Kohlrabi, Zwiebeln, Lauch und so weiter. Also du brauchst gar nicht so viel. Und das Schöne ist, dass wenn du dich auch selbst versorgst, dass du einfach ein gewisses Verständnis dafür aufbringst. Also erstmal checkst du einfach, dass Tomaten nicht im Supermarkt wachsen, was eigentlich normal ist, aber viele wissen es trotzdem nicht, hat man manchmal das Gefühl. Zum anderen ist es so, das ist ganz interessant, wenn eine Tomate nicht ganz safe aussieht, also nicht ganz perfekt ist, isst du sie trotzdem, du schmeißt sie nicht weg. Im Supermarkt wirst du ja die liegen lassen und sagen, ah, ich suche mir da was Perfektes raus. Das ist ganz interessant. Also wenn du dein Gemüse und Obst selber anbaust, hast du eine ganz andere Wertschätzung. Du pflegst es anders und du weißt auch, was du dafür getan hast. Das ist ganz interessant. Und deshalb ist es einfach auch die richtige Richtung. Auch jemand, der nur einen Balkon hat, nur eine Terrasse. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, einen Garten oder so bei euch?
Das geht jetzt ganz gegen das Tiny House Konzept. Aber wir bauen gerade in Thailand eine ziemlich große Villa. Das wird dann auch so ein Retreat Center. Also ist auch fürs Business gedacht. Aber wir werden dort hoffentlich die Möglichkeit auch haben, kleine Beete zu machen. So einen kleinen Schrebergarten neben der Villa. Und da wollen wir halt auch ein paar Sachen anpflanzen. Und deswegen wollte ich jetzt dich auch gerade fragen, eben so, was muss man da beachten? Thailand ist natürlich ein ganz anderes Klima. Da wachsen wahrscheinlich die Tomaten, doch, ich weiß es nicht.
Doch, Tomaten wachsen auf jeden Fall, aber natürlich auch Kokosnüsse und Melonen. Also das, was hier echt gar nicht wächst. Und von daher, also ich kann euch echt empfehlen, einfach ein paar Beete zu pflanzen, auch zu entscheiden für Permakultur. Das ist ganz wichtig. Also nicht einfach nur Tomaten in einem Beet, sondern auch mal Tomaten, die passen perfekt zum Kohlrabi. oder Gurken passen perfekt zum Paprika. Pflanzen, die sich gegenseitig ergänzen, sich unterstützen, auch Fressfeinde abwehren und so hast du einfach viel mehr Ertrag. Weißt einfach, dass es geiles Zeug ist. Du stehst morgens auf, pflückst dir ein paar Tomaten oder einfach eine leckere Passionfruit und dir geht's gut.
Geil.
Ja, einfach im kleinen Stil anfangen und dann, wenn du merkst, okay, es klappt gut, das wächst super, ein bisschen ausbauen. Alle gemeinsam daran teilhaben lassen an diesem Projekt. Jeder sollte vielleicht so ein kleines Beet haben, wo er sich immer drum kümmert, ein bisschen gießt. Und nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten hast du einfach richtig geilen Stuff und weißt vor allem, dass du dich gesund ernährst und du auch der Natur ein bisschen was zurückgibst.
Ja.
Wichtig ist immer, der Natur mehr zurückzugeben, als du ihr nimmst. Das ist so das Grundprinzip, nach dem wir versuchen, so gut es geht, auch zu handeln.
Ja, ist geil.
Es ist kein Hexenwerk.
Kannst du so eine Zahl nennen, wie viel Quadratmeter jemand jetzt, der vielleicht zuhört und einen kleinen Garten hat, wie viel Quadratmeter bräuchte man denn, um so 50% seines Bedarfs abdecken zu können?
Ich sag mal so 20, 40 Quadratmeter reichen aus. Kriegst du mit einem kleinen Garten locker hin, mit einer größeren Terrasse kriegst du das auch hin. Also du brauchst keine riesengroße Fläche, auch keine 1000 Quadratmeter Grundstück. Also 20 bis 40 Quadratmeter reichen tatsächlich aus.
Okay, ja, das ist nicht mal so viel. Da kann man schon einiges machen. Und dann muss man einfach eben auch mit der Erde das alles einmal sauber aufbauen und dann sollte das eigentlich funktionieren.
Genau, einfach ein guter Mutterboden. Keine Pestizide, keine Chemikalien einsetzen. Das ist ja sehr interessant, denn sobald du auf Permakultur gehst, brauchst du einfach der Natur nur ihren Lauf zu lassen. Und sie funktioniert so, wie sie von Natur aus auch funktionieren sollte. Und sobald du halt Pestizide einsetzt, hast du genau einen gegenteiligen Effekt. Weniger Ertrag, Monokultur, keine Insekten, keine Bienen, keine Schmetterlinge. Und die brauchst du aber, um einfach eine geile Qualität hinzubekommen und die Natur auch gesund zu lassen. Das ist einfach super wichtig. Das sind halt so kleine Stellschrauben, wo du einfach dran rumwerkeln kannst und am Ende auch mit gutem Gewissen vor allem auch dein Obst und Gemüse anbaust. Oder deine Früchte, deine Beeren. Ich kann mir vorstellen, in Asien würde ich auch gerne mal mit pflücken gehen.
Ja, kommst mal vorbei dann.
Super gerne. Die Einladung nehme ich gerne an.
Gehen wir ein bisschen pflücken zusammen. Ich habe übrigens auch gesehen, dass du sogar deine eigene Zahnpasta und Waschmittel und so machst, Shampoo und so Zeug. Ist das alles auch self-made bei dir?
Genau, das Do-it-yourself-Basis. Du brauchst halt nur wenige Zutaten. Das ist halt mal cool. Es hört sich mal so kompliziert an, aber du brauchst am Ende für Zahnpasta zum Beispiel nur Kokosöl, ein bisschen Natron, ätherisches Öl für den Geschmack, so ein bisschen Pfefferminze oder irgendwas anderes, was dir halt so schmeckt, sage ich mal. Und wenn du Bock hast, noch so ein bisschen Kurkuma. Kurkuma sorgt halt dafür, dass deine Zähne heller werden. Und dann hast du aus 4 Zutaten deine eigene Zahnpasta. Es schäumt nicht, da musst du dich dran gewöhnen. Da haben einige so ein bisschen Probleme mit. Aber du kannst dir halt, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, 5 bis 10 Minuten und dann hast du eine Do-it-yourself-Zahnpasta. Ist super easy. Also kann jeder nachmachen. Rezepte gibt es davon auf YouTube. Man muss nicht alles selber machen, aber einfach mal ausprobieren und anfangen und mal gucken, ob das eine oder andere dabei ist, wo man einfach hängen bleibt und sagt, hey, Zahnpastatube im Supermarkt, die lasse ich nächstes Mal liegen, weil ich meine eigene Zahnpasta zu Hause habe. Ist doch auch ganz geil.
Ja, und du machst es vor allem wegen dem Plastik, das du sparen willst, gell?
Genau, wegen dem Plastik, auch wegen den ganzen Zutaten bei der Zahnpastatube. Wenn du hinten raufschaust, hast du irgendwie 30, 40 Zutaten. Muss nicht alles ungesund sein, aber da sind halt auch manchmal so ein paar E-Stoffe oder irgendwas dabei. Vor allem auch Fluorid, was auch nicht gesund ist, ist praktisch ein niedrig dosiertes Nervengift, was unser Körper nicht gebrauchen kann. Aber diese Fragen stellen sich die meisten einfach nicht. Und von daher fühlt sich gut an, du hast keinen Verpackungsmüll, hast deine Produkte selbst hergestellt. Und selbstgemachte Zahnpasta, so ein kleines Gläschen, kostet umgerechnet 20 Cent.
Krass.
Im Supermarkt zahlst du 2-3 Euro dafür und hast noch ein gutes Gewissen und denkst dir, tust deinen Zähnen was Gutes. Ja, aber die Zahnpasta im Supermarkt sorgt am Ende genau dafür, dass du beim Zahnarzt diese Termine wahrnehmen musst. Lobbyarbeit.
Ja, das ist ein super interessantes Thema. Ich meine, ich habe da auch noch ein paar Lasten, wie zum Beispiel eben die Zahnpasta, weil ich eben auch das Gefühl habe, ich brauche dieses Fluorid, weil ich immer schon Scheißzähne hatte.
Das sieht doch gut aus. Also.
Nein, nee, glaub mir, die sind gelb. Ich habe einen guten Filter drauf hier. Nee. Aber das mit dem Kurkuma werde ich mir mal anschauen.
Kurkuma ist wirklich ein schöner Zahnaufheller, ganz natürlich.
Werden die nicht noch gelber mit Kurkuma?
Nein. Nee, das ist ja der Widerspruch. Man denkt immer, Kurkuma macht die Zähne gelb. Nur Kunststofffüllungen werden gelb, aber wenn du keine Kunststofffüllung hast, dann bekommst du tatsächlich hellere Zähne. In ein paar Wochen spürst du auf jeden Fall, oder siehst einen Unterschied.
Ey, das werde ich testen, ohne Scheiß. Da werde ich dir noch Feedback geben.
Mach gut. Wichtig ist auch, dich nicht zu überrumpeln mit irgendwelchen Projekten, auch wenn man sagt, ah, ich habe meine Zahnpasta noch da oder benutze noch die Plastikzahnbürste. Man kann nicht alles auf einmal machen. Wirklich Step by Step, entspannt, mit ein bisschen Neugier, einfach anfangen irgendwo und dann ist es ein Kreislauf. Das entwickelt sich, von Jahr zu Jahr macht man mehr, wird neugieriger. Und man kann nicht alles auf einmal perfekt machen. Das muss man sich sofort ausreden, denn dann funktioniert es erst recht entspannt und mit Spaß.
Ja, da gibt es sogar verhaltenspsychologische Erkenntnisse, dass Leute, die versuchen, zu viel auf gleichzeitig zu verändern, es nie schaffen, weil die Willenskraft reicht nicht aus.
Du brauchst Erfolgserlebnisse, diese kleinen, die dich immer am Rad halten.
Ja, man nennt das selektive Disziplin.
Ja.
Also du musst selektiv deine Disziplin für gewisse Sachen.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja, Mann. Hey, ich bin schon richtig happy. Ich habe jetzt aber noch ein paar Fragen aus meiner Patreon-Community für dich.
Ja.
Es sind Leute, die diesen Podcast hier subventionieren und werbefrei halten. Und denen gebe ich dann immer die Möglichkeit, auch meine Gäste nochmal ein paar Fragen zu stellen. Ich habe da ein paar richtig coole Fragen wieder gekriegt. Und die erste, ich muss mal gucken, von wem die ist, aber ich frage dich schon mal. Und zwar fragt die Person, was in deinen Augen denn so der größte Vor- oder Nachteil ist im Vergleich zu einem großzügigen Katamaran. Also es ist eine Person, die sagt, dass man mit Katamaran auch schon zum Teil 50 bis 200 Quadratmeter Wohnfläche hat und dann eben auch eine sehr schöne Aussicht hat und auch nicht wirklich viel dafür zahlen muss. Also es ist einfach so eine Frage, ob du da auch schon mal daran gedacht hast oder ob das auch eine Option für dich wäre im Vergleich jetzt so.
Was ist jetzt das Ziel der Frage? Also ob jetzt ein Katamaran besser ist oder?
Ja, also ob du dir schon mal über die Vor- und Nachteile Gedanken gemacht hast.
Für einen Katamaran speziell?
Ja.
Ich weiß nicht, ein Katamaran ist ja nicht aus Holz gefertigt. Das wäre, glaube ich, schon mal so der erste Punkt, wo ich so sage, okay, ich weiß auch nicht, wie lange so ein Katamaran hält. Wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, wenn man ihn pflegt. Aber mit dem Thema habe ich mich, ehrlich gesagt, noch nie so wirklich ausgetauscht. Die Frage ist einfach am Ende immer, wie lange ist das, was du baust oder in dem du lebst, ob Haus, Katamaran oder was auch immer, wie lange ist es haltbar und was musst du dafür tun, damit es auch über die Laufzeit her gut in Schuss bleibt? Also immer die Frage der Nachhaltigkeit. Wie viel musst du reinbuttern? Wie viel musst du dafür geben, dass das einfach hält, dass es stabil ist? Und bei holzgefertigten Dingen, Holz ist ein lebendiger Stoff, er lebt, ja. Und wenn du ihn schön pflegst, dann hält er auch länger als manchmal, ich sag mal, Stein auf Stein gebaute Häuser und so weiter. Also da muss man immer so ein bisschen auch sich vielleicht die Frage stellen, was man sich vorstellt, was so das Ziel ist, was man dafür geben muss, sich einfach ein paar Fragen zu stellen.
Ja, ich glaube, die Person der Inve, die haben, glaube ich, einfach so mit dem Lifestyle-Vergleich jetzt gegangen. Weil du gehst ja ganz klar in die Richtung, du sagst, hey, Tiny House auch aus ökologischen Gründen.
Ja.
Gut, ein Katamaran hat, glaube ich, auch wenig CO2-Ausstoß wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Also du kannst dich auch mit dem Wind transportieren lassen. Das ist auch von der Mobilität her auf jeden Fall schon eine coole Sache. Du lebst auf dem Wasser. Das ist auch sehr, sehr geil. Vom Lifestyle her, vom Ausblick her. Ich meine, was gibt's Geileres, als aufs Wasser zu schauen, wenn du morgens aufstehst?
Ja.
Ich glaube, ein Katamaran ist tatsächlich vielleicht deutlich sinnvoller, als wenn du ein großes Einfamilienhaus baust, was ungesunde Dämmung mitbringt, aus Styropor gebaut ist. Also es braucht ja kein Mensch. Und deshalb ist ein Katamaran-Idee sicherlich, wenn es nicht zu groß ist, nicht zu ausartet, eine coole Idee als Lifestyle-Produkt, als Wohnraum für einen, wo man sicherlich ein paar Jahre verbringen kann.
Das ist auch eine interessante Idee. Ein Kollege von mir hat sich in der Corona-Zeit einen Katamaran gekauft. Ich glaube, es ist nochmal um einiges teurer gewesen. Angeschaffen hat den, glaube ich, für 90.000 und dann ausgebaut bis aufs Letzte für 150.000.
Ja, aber es ist ja trotzdem überschaubar. Ja, also wenn du da drin lebst, da drin arbeitest und um die Welt segelst, ist es ja irgendwie okay. Also jeder hatte seinen eigenen Standard und weiß halt, okay, 150.000 sind viel oder sind wenig. Wenn er sich damit gut fühlt und ich finde 150.000 vom Gefühl her ist trotzdem überschaubar für was, wo er einfach seine Lebenszeit auch verbringt.
Ich glaube, wenn du auf dem Boot lebst, wirklich auf dem Katamaran, dann okay. Aber wenn ich jetzt, also ich stelle mir halt es nicht realistisch vor, 365 auf so einem Ding zu leben. Und wenn du es dann irgendwo noch parken musst und dann auch nochmal bezahlst fürs Abstellen, so, die Idee ist geil. Also wenn du jetzt gerade in der Corona-Zeit wirklich liberal leben willst, dann mach einen Katamaran, weißt du, dann bist du halt mobil. Und
keine Idee, sehr cool.
Ja, ich habe eine weitere Frage für dich von Nick Malta. Und zwar, das finde ich eine super geile Frage, weil man es sehr konkret beantworten kann. Was wäre die eine Sache, die jeder Deutsche tun sollte, um umweltfreundlicher zu leben?
Weniger Fleisch essen. Entweder gar kein Fleisch mehr oder einfach weniger Fleisch, weil die Hebelwirkung ist so enorm auf alles bezogen. Also die Rinderzucht, die Qualität, der CO2-Ausstoß, der Methanausstoß, die unglaublich großen Waldflächen, die dafür gerodet werden. Also man kann mit einem Kilo Fleisch, was man einfach nicht mehr isst, so viel tun. Einfach weniger essen, besser noch gar nicht. Und dann spüren wir deutlichen Effekt, wenn wir alle da mitmachen und ganz viele Menschen einfach so ein bisschen auch mal versuchen, zu sagen, hey, einmal die Woche reicht, ich brauche nicht 7 Tage die Woche Fleisch, was an der Qualität vorbeigerannt ist, weil du kannst nicht jeden Menschen dazu zwingen oder dazu bringen, kein Fleisch mehr zu essen, aber einfach bewusst auch ein bisschen mal verzichten und auch trotzdem ein gutes Gefühl dabei zu haben, das ist ganz wichtig.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. I approve this message. Dann haben wir von Valerie die Frage, ob du dich auch mit Tiny House Experten in der Schweiz in Verbindung stehst, weil sie meinte, in der Schweiz sieht das Ganze nochmal um einiges komplizierter aus als in Deutschland. Hast du da Erfahrung gemacht?
Ja, also ich habe, da wo wir unser Tiny House gebaut haben, da gab es auch eine Kundin, die kommt aus der Schweiz, die hat ihr Tiny House auch in die Schweiz hingestellt. Erstmal war es super, super schwierig, eine Transportgenehmigung zu bekommen für das Tiny House. Sie hat es, glaube ich, auf ihr eigenes Grundstück gestellt, wo sie schon ein Haus zu stehen hat. Ich weiß nicht jetzt genau, ob sie es vermieten wollte oder ob sie sich da wirklich minimalisieren möchte und ins Tiny House zieht. Aber die Bestimmungen sind tatsächlich komplizierter. Ich habe da auch 1-2 Kontakte. Also wenn die Dame sich dann an mich wenden möchte, auf YouTube, auf Instagram unter Max Green, einfach mir eine Nachricht schreiben und ich leite es dann gerne weiter.
Okay, sehr geil. Das hast du hoffentlich hier gehört, Valerie, kannst dich direkt melden. Und wir werden auch sowieso alles in die Shownotes packen, also deine Instagram-Website. Ich weiß nicht, was du sonst noch so hast. Was ist so deine Lieblingsplattform?
Ja, die Hauptplattform, wo wir unterwegs sind, ist tatsächlich also YouTube in visueller Form, also in Videoform, Instagram mit unseren Postings, wo wir auch immer zwischendurch mal ein paar Snippets raushauen und die Leute auch inspirieren mit kleinen Auszügen aus unserem Tiny House Leben oder halt unsere Homepage, also maxgreen.info, wo wir auch so einen kleinen nachhaltigen Shop betreiben mit Bambuszahnbürsten, Bambusstrohhalm, Edelstahlhobel, Po-Dusche to go. Also wenn du Bock hast auf eine schöne Po-Hygiene für unterwegs zum Reisen, gibt's alles. Ist so ein kleiner Shop, da kann jeder sich selbst ein bisschen inspirieren lassen und je nachdem, was man so braucht, findet man auf jeden Fall was Schönes für sich.
Werde ich auch mal abchecken. Po-Dusche habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Das ist jetzt auch der neueste Trend. Der kommt jetzt immer mehr. Macht auch Sinn.
Fühlt sich so ein bisschen an, als ob du duschen warst, nur halt viel schneller, viel wassersparender und du verbrauchst weniger Klopapier. Das ist tatsächlich schon cool. Muss man sich auch dran gewöhnen, muss man auch Bock drauf haben, weil viele trauen sich das nicht, können sich es nicht vorstellen. In Japan ist BD natürlich schon der absolute Standard. Nur wir Deutschen sind da ein bisschen verklemmter und trauen uns nicht, über das Thema zu reden, obwohl so eine schöne Poolhygiene einfach jedem guttun würde. Also da kann man mit ein bisschen Neugier auch an den Start gehen und einfach ein bisschen ausprobieren.
Also trockenes Klopapier für den Arsch finde ich eh das Schlimmste.
Ja, du wischst ja auch nicht mit Küchenrolle die dreckige Pfanne ab, oder?
Also ja, genau. Und Feuchttücher, da weiß man auch wieder, die sind nicht ganz so umweltfreundlich zum Teil. Es gibt natürlich auch abbaubare, aber auch dort, du reibst dann halt so was ab.
Man braucht's nicht, Punkt.
Ja, man braucht's einfach nicht. Und damit komme ich jetzt auch zur letzten Frage, die ich auch interessant fand und ich auch nicht sicher bin, ob man das wirklich braucht, aber die Person fragt, was wäre denn jetzt im Bereich Wohnraumergänzung, Erweiterung möglich, wenn man jetzt irgendwann merken würde, hey, der Lifestyle, der passt so nicht mehr. Also statt jetzt auszuziehen oder umzuziehen oder das Ding zu verkaufen, gibt es auch so ein Modell, dass man sagt, man baut dann vielleicht nochmal neben dem Haupthaus ein Mini-Haus daneben für gewisse Sachen. Ist es so gang und gäbe jetzt in diesem Tiny-House-Bereich?
Ja, also was sehr, sehr cool ist, um so ein bisschen flexibel einfach sich auszurichten, wenn man vielleicht noch nicht ganz weiß, in welche Richtung es gehen soll. Es gibt modulare Tiny-Häuser, die du halt immer ergänzen kannst. Also du hast halt diesen Hauptkorpus wie so ein kleiner Würfel und den kannst du halt ergänzen um zweiten oder dritten Würfel. Es gibt viele Modelle, wo du einfach dich ein bisschen flexibler ausrichten kannst fürs Leben. Ob du mehr Platz brauchst, weniger, ob ein Kind unterwegs ist. Da habe ich auch entsprechende Kontakte oder Lösungen. Also da kann sich jeder angesprochen fühlen, mir einfach eine Mail schreiben und da gibt es auch flexible Lösungen, um einfach fürs Leben etwas freier aufgestellt zu sein und sich immer individuell anzupassen, je nachdem, wie viel Wohnraum man einfach für sein Leben braucht.
Alright, das klingt gut.
Gibt ganz viele coole Ideen.
Ja, also ich werde es auf jeden Fall auch mal mir jetzt anschauen, weil die Idee, sowas zu haben irgendwo an einem remoten Ort, klingt für mich auch interessant. Also ich habe mich total auch in den Schwarzwald verliebt zum Beispiel. Das ist so eine geile Area dort.
Ja.
Gibt so viele schöne Ecken. Es ist sauber und es ist schön.
Da ist die Welt noch in Ordnung, ne?
Ja.
Geringe Bevölkerungsdichte, viel Natur. Und vor allem mit einem Tiny House oder einfach mit so einem mobilen Heim, sage ich mal, muss ja nicht auf Rädern gebaut sein, muss auch nicht so aussehen wie unseres, hast du eine totale gute Kostenübersicht. Also du musst natürlich das Ding anschaffen, du musst auch dafür sorgen, dass es irgendwo steht, eigenes Grundstück, Pachtgrundstück, wie auch immer. Aber die Kosten sind so überschaubar und du hast halt immer irgendwie eine kleine Base, wo du dich zurückziehen kannst. Also die totale Übersichtlichkeit, wenn es um die Kosten geht und trotzdem so ein kleines Zuhause, wenn du dich zurückziehen willst, ob in Schwarzwald, in Thailand, wo auch immer. Und das ist halt schon eine sehr schöne, flexible Lösung. Und du kannst es im Extremfall von A nach B verschiffen oder transportieren und bist so flexibel, wie man früher nie sein konnte.
Das ist geil. Das heißt, diese Mobilität, die wirst du in Zukunft auch weiterhin ausnutzen.
Auf jeden Fall. Meine Partnerin und ich, wir fühlen uns erst dann frei, wenn wir ins Auto steigen und losfahren, ohne Ziel. Das ist das Allergeilste.
Das machen wenige.
Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten mal eine Woche Urlaub und dachten so, okay, was machen wir? Hier war ein Grad Regen in Deutschland. Haben wir gesagt, okay, wir steigen ins Auto, ein paar Sachen, ein paar Schlüppis, Zahnbürste eingepackt, fertig, losgefahren. Und unser Ziel war, wir fahren so lange Richtung Süden, bis wir 20 Grad auf dem Thermometer haben. Am Ende sind wir in Sardinien gelandet. Also geil. Was zur Spontanität bringt und so dieses Ziellose einfach, ist ganz, ganz magisch, was da passieren kann, wenn man es zulässt.
Schön. Das sind doch geile Abschlussworte. Vielen Dank, dass du hier warst, Amigo. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Hast sehr inspirierende Sachen und für alle anderen, die jetzt hier zugehört haben, Leute, checkt einfach mal den YouTube-Kanal ab von Max Green und holt euch mal ein paar Infos und vielleicht sehen wir uns ja bald irgendwo schon auf einer Wiese wieder.
Oder pflücken Passionfruit bei dir auch im Garten.
Genau. Nice. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top-Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com/chainislife gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch bekannter zu werden und mehr Leute hier zu The Chain is Life zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt zu den absoluten Top-Learnings aus dieser Folge. Also was ich wirklich nochmal hervorheben muss, ist, man kann auf kleinstem Raum zusammenleben, ohne sich dabei zu hassen, wenn man weiß wie. Das ist für mich immer eine Entschuldigung gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, je kleiner der Wohnraum, desto schwerer wird es auch, sich gegenseitig nicht auf den Sack zu gehen, sich gegenseitig zu nerven. Vielleicht bin ich da einfach auch als Mensch vom Temperament her einfach eine Person, die sehr gerne alleine ist. Serenia zum Beispiel sagt mir auch immer wieder, Misha, du bist so laut, immer wenn du redest, es ist so laut in der Wohnung, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Deswegen, vielleicht ist es nicht für jeden gedacht, aber ich finde es einfach genial, dass es Leute gibt, die das können, die das auch promoten. Und das soll dir einfach auch mal wieder so einen kleinen Reminder geben, dass man theoretisch mit 50.000, 70.000 Euro sich theoretisch schon absetzen kann irgendwo in die Natur und ein glückliches Leben leben kann. Also es braucht nicht viel. Und das finde ich immer wieder schön, dass das auch auf The Chain is Life hier so ein bisschen hervorgehoben wird, dass es Leute gibt, die wirklich mit sehr kleinem finanziellen Invest ihr Leben wirklich so leben, wie sie es möchten, dass man nicht in diesem Hamsterrad gefangen ist. Und das Wichtigste ist hier wirklich, dass man sich selbst einfach auch immer wieder sagt, wann ist eigentlich genug? Und das hat Max für sich schon sehr früh rausgefunden und deswegen, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Learning. Und zusätzlich dazu finde ich natürlich auch die Idee, seine eigenen Kosmetikprodukte herzustellen, super interessant. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar dieser Tutorials mal geben, weil, sind wir mal ehrlich, wir sind so abhängig von diesen ganzen Konsumketten, von diesen Gütern im Supermarkt. Wenn es heute kein Shampoo und keine Seife mehr gäbe, dann wären die meisten Leute aufgeschmissen. Und deswegen finde ich den Ansatz, sich einfach auch mal wieder über dieses Thema, wie versorge ich mich selbst, Gedanken zu machen, ultra interessant. Und das ist auch ein Fokus, den wir mit The Chain is Life in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal gehen werden, damit Leute wieder ein bisschen mehr zu der Natur zurückfinden, was alles schon da ist, was man uns auch so ein bisschen weiß machen will, was wir alles brauchen, obwohl es eigentlich schon da vor unserer Nase ist. Deswegen haben wir auch sehr coole Leute bei uns im Team, wie zum Beispiel Lukas, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen bleib dran bei The Chain is Life. Und wenn du mehr über das Projekt von The Chain is Life erfahren möchtest, dann besuche uns auf chainislife.com. Dort kriegst du Infos zu meinem Buch, unserem Chainless Mentoring und du kannst auch direkt das Vision Kit herunterladen, um schon heute mit deiner Vision zu starten. Sprenge mit uns deine Ketten und geh jetzt auf chainislife.com. Vielen Dank, dass du hier warst und bis zur nächsten Woche. Dein Mischa. Peace out.